Maximum Metal, der Metal Hammer Podcast, Folge 8, heute am 5. März 2021. Hier ist Sebastian Kessler aus der Metal Hammer Redaktion und wie immer habe ich an meiner Seite
Thorsten Zocke, Blasphemer Zahn.
Aus dem Black Metal Keller, wo er immer nur einmal alle zwei Wochen für eine Stunde raus darf. Euch was erzählt und dann schicken wir ihn wieder zurück.
Nee, mir wird so ein Mikrofon hier reingereicht und dann darf ich da nur reinsprechen. Und Tageslicht sehe ich auch nicht. Was ist eigentlich für ein Jahr? Es ist 2021 und es gibt immer noch Leute, die wegen ihrer, Religionsunfreiheit angezeigt werden.
Exakt.
Kann man das so sagen?
Das kann man so sagen. Vor allem im katholisch geprägten, wenn ich das richtig memoriert habe, Polen ist das Correct. Eine Sache. Und vor allem Black Death Metal König Papst Nergal hat darunter zu leiden. Nicht zum ersten Mal, er stand schon des Öfteren vor Gericht wegen Blasphemie, wegen Bibelverbrennung. Ich weiß gar nicht, was genau die Anklagepunkte waren. Bibelzerreißung. Ich weiß auch gar nicht, was die Anklagepunkte diesmal sind, aber es steht mal wieder vor Gericht. Er hat mal wieder Ärger. Er möchte es aber nicht auf sich sitzen lassen und gründet dafür einen eigenen Orden, wenn ich das richtig verstanden habe, Sache, oder? Was genau ist
ja,
das?
Ja, also der Orden ist eigentlich, wenn ich das richtig verstanden habe, eine Kampagne, um Geld zu sammeln. Also er sammelt über GoFundMe Geld. Das möchte er dafür verwenden, Gerichtsverfahren zu bezahlen von Leuten, die von der Kirche seiner Meinung nach fälschlich angezeigt wurden und wegen Gotteslästerung angezeigt worden sind. Und bei ihm ist es jetzt, glaube ich, zurzeit so, dass er, wenn er Pech hat, die Höchststrafe von 2 Jahren Gefängnis könnte ihn erwarten, wenn ich das richtig gelesen habe auf seinem Post.
Das ist unangenehm und wirkt in Zeiten wie diesen für das, was er tut, nämlich Death Metal machen und Bibeln zerreißen, kann man damit heute noch schocken. Dafür 2 Jahre ins Gefängnis ist hierzulande zum Glück undenkbar, wenn ich das richtig einschätze.
Ja, definitiv. Also Religionsfreiheit, Meinungsfreiheit sollte es in Deutschland eigentlich schon geben. Und wie wir ja wissen, und 2021, dass er sich mit sowas natürlich dann jetzt beschäftigen muss, das kann er natürlich, ich meine, er ist Pole, er kommt aus Polen, Polen ist halt katholisch komplett geprägt, wie du schon gesagt hast, und dass ihn sowas erwarten könnte, das nimmt er natürlich in Kauf, deswegen, und er nutzt es ja auch jetzt, sage ich mal, um seinem Namen wieder Größe, also noch größer zu machen, sage ich mal, also jetzt, ich will nicht sagen als Werbung, sondern es wäre ja schon echt blöd, wenn er deswegen in den Knast einfährt. Aber, und er versucht ja auch mit dieser GoFundMe-Kampagne, das ist eine gute Sache, er sammelt Geld, nicht nur um sich selbst, sage ich mal, das Gerichtsverfahren zu bezahlen, sondern auch anderen Leuten zu helfen, die mit der Kirche im Streit vor Gericht stehen. Was ich ja, also ich sag mal so, empathisch und ja, selbstlos kann man jetzt schlecht sagen, sind nicht viele Musiker, also dass sie sich unbedingt um andere Leute kümmern wollen. Das finde ich schon ganz cool.
Das ist wohl wahr. Das hat er vielleicht auch noch gelernt aus der Zeit, wo er an Blutkrebs erkrankt war und er ja dann selbst ganz erschlagen war von der Anteilnahme und der Hilfe, die er erfahren hat von den Fans aus der ganzen Welt, die sich registriert haben als Spender und die ihm dann auch das Leben gerettet haben am Ende. Das steckt bestimmt auch noch in ihm drin. Und klar, einerseits nutzt er jetzt seine Größe und seine Bekanntheit, um das Ding an den Start zu bringen und um da Geld zu sammeln. Andererseits ist es natürlich auch nochmal ein bisschen PR für ihn natürlich, weil er sich jetzt auch nochmal als der große in Anführungszeichen Super-Satanist dahinstellen kann und zeigen kann, wie er gegen die katholische Kirche und gegen die polnische katholische Politik aufbegehrt. Aber das ist ja nicht nur falsch. Man muss ja auch, wenn Dinge falsch sind, braucht es auch immer Mutige, die aufstehen und was dagegen tun und laut sind und dann auch die Konsequenzen tragen. Zu das, tragen
ich,
bereit sind.
Dazu ist er ja auch bereit. Also ich finde,
ja.
Er macht halt, wie will ich das jetzt sagen? Also er ist halt, er unterstreicht seine Authentizität dadurch, dass er dass er jetzt sich so verhält. Und er ist ein wirklich sehr moderner Satanist. Und lustigerweise auch ein sehr offener Satanist, weil er, ich meine, wie wir ja wissen, er hat diesen Friseurshop und er war ja, glaube ich, auch mal mit irgendwelchen Celebrities verheiratet, zusammen, was auch immer. Er kleidet sich hübscher als so manch anderer Metaller. Er achtet viel auf seine Gesundheit, natürlich auch bedingt durch seine Krankheit. Dazu ist zu sagen, dass ich damals im Zuge der Krankheit, ich habe ihn einen Tag, zwei Tage, bevor er ins Krankenhaus musste, um festzustellen, was er wirklich hat, weil es ihm total beschissen geht, habe ich ihn auf dem Festival getroffen. Und ich habe dann für Metal Hammer auch das Ich bin krank, so geht's mit mir weiter Interview mit ihm gemacht damals. Da war er auf dem Weg in die Klinik und hatte auch schon die erste Chemo hinter sich und so weiter und hat wirklich natürlich profunde, interessante Sachen erzählt. Und er war schon immer, muss man sagen, er war schon immer sehr netter Kerl, aber die Krankheit hat ihn noch mal eine Runde sympathischer gemacht und auch so,
ist das
so? Weltoffener. Ja, finde ich. Und auch so weltoffener, was ich total schön finde eigentlich. Das kann man, vielleicht darf man nicht sagen, dass das schön ist, sondern das finde ich echt, also er macht so krasse Musik, in Anführungsstrichen, kann man schon nach wie vor sagen, und hat eine mega geile Show am Start mit seiner Band und ist trotzdem ein weltoffener Satanist. Geil.
Weltoffenheit ist immer gut auf jeden Fall. Ich hatte mit Nergal, glaube ich, persönlich noch nie was zu tun. Vielleicht mal kurz Backstage in ihn reingelaufen oder so oder irgendwie auf dem Festival kurz getroffen, sonst noch nicht groß. Ich hätte nicht gedacht, dass er so offen und so nett ist, wie das jetzt von dir klang. Ich hatte ihn immer als sehr eigenbrötlerisch eher eingeschätzt, tatsächlich. Aber vielleicht kommt es auch ein bisschen darauf an, mit wem er spricht, tatsächlich.
Nee, er hat zum Beispiel auch, also wir waren auf dem, wie heißt denn dieses Festival nochmal? In der Nähe von Pilsen, da hinten.
Brutal Assault oder so, ist das da?
Nee, mehr so True.
Ah, warte. Genau. Masters of Rock?
Masters of Rock, genau. Da waren wir und dann habe ich ihn getroffen, Backstage auch bei einer anderen Band, wo er sich komplett als Fan outete, obwohl das eine ganz kleine Band war.
Nicht Kiss.
Und, was?
Nicht Kiss, ding nach.
Nee, die war ja noch kleiner. Nein, nicht Kiss. Wo er sich irgendwie als Fan outete auch und mit denen sich unterhalten hat, etc. Ein schwedisches Trio, was ich sehr gerne mag.
Ah,
genau.
Die großen Magusse, sehr schön.
Ja, genau, die Grand Magus. Und da war er dann irgendwie eine ganze Zeit lang und hat sich super mit denen unterhalten. Und das war wirklich, also ich muss sagen, das war wirklich sehr netter Talk zwischen den Bands, wie ich das so gesehen habe. Und das, obwohl er natürlich auch, sag ich mal, ganz anderen Status hatte. Aber er zeigte sich interessiert, er kannte die Platten, das war wirklich ziemlich cool. Hat sich die Show angeschaut und alles, das war, muss ich sagen, geiler Typ. Und jetzt die Nummer mit diesem, wie heißt nochmal der Orden, den er jetzt gegründet hat?
Ordo Blasphemia.
Kommt ja aber auch da draußen in der Welt groß an. Also die Leute spenden fleißig dafür, dass Leuten für Religionsfreiheit, für Meinungsfreiheit geholfen wird und auch andere große Bands aus anderen Genres, wie zum Beispiel die Weltmusikgiganten, so nenne ich sie jetzt mal, Dead Can Dance, haben den Beitrag von Adam Nergal-Darski geteilt und machen auch für Offenheit und für diesen Orden und für das Geld sammeln und für die Befreiung der Leute, für die gedankliche Befreiung der Leute, da gibt's Werbung, was ich echt... Ja, ich glaube, da hat er so ein bisschen den richtigen Impuls zur richtigen Zeit gefunden.
Ja, wahrscheinlich. Das zeigt ja auch ein bisschen tatsächlich, dass es kein pubertärer, satanischer Quatsch ist, sondern dass es tatsächlich einfach um Meinungsfreiheit in Polen geht. und dass die da verteidigt werden mag. Weil du vorhin meintest, oder weil wir beide, glaube ich, meinten, in Deutschland sei sowas nicht gängig. Die Titanic, das Satire-Magazin, ist kürzlich erst aus dem Google Play Store geflogen, ebenfalls wegen Verletzung von religiösen Gefühlen. Das geht also auch hierzulande dann schnell, wenn natürlich auch Google jetzt nicht das urdeutsche Unternehmen ist, sondern da irgendwelche amerikanischen...
Ich wollte gerade sagen, welcher Christenpraktikant war denn da am Werk?
Ja, das war... Welches legendäre Cover war es denn? Ich glaube, so ein... so eine Art Charlie Hebdo-Parodie, wo allerdings ein katholischer Priester oder der Papst sich, glaube ich, ein Holzkreuz in den Anus schiebt und
Das kenne ich nur von Turbo Negro. Die haben sich Wunderkerzen in den Arsch geschoben. Aber das fußt halt darauf, dass der Google Play Store sich nicht nach deutschem Recht richten muss. Dürfen die das, ja, genau.
Offenbar ist das so. Was auch nicht okay ist, sollte in keinem Land dieser Welt rechtens sein. Religiöse Gefühle sollten natürlich auch nicht verletzt werden, jeder soll sein Ding machen dürfen. Gleichzeitig sollen sie alle mal ihr Kreuz aus dem Arsch ziehen und auch mal andere ihre Witze machen lassen.
Herr Kessler.
So. Ja.
Wo wir gleich bei der richtigen Überleitung sind. So.
Aha.
Unsere Gefühle, also die Gefühle, die Metalhammer-Gefühle, sind sehr oft verletzt worden, weil wir haben es euch ja versprochen, wir wollen eine Sendung zum Thema Hass machen. Unsere Gefühle sind sehr oft verletzt worden, weil wir schon sehr oft gehasst wurden und auch immer noch werden.
Vielleicht auch, weil wir Gefühle verletzt haben. Wer hat angefangen?
Das kann nicht sein. Die Henrys All. Das kann nicht sein. Also wir sind doch immer die Guten. Die Metal Bravo ist immer gut.
Ich glaube, am Ende der meisten Geschichten wird sich herausstellen, dass wir es gut meinten und dass alles ein großes Missverständnis war und dass man sich am Ende doch lieb hatte. Ich glaube, die meisten von den furchtbaren Geschichten des Hasses, die wir in der nächsten halben Stunde erzählen werden, gehen, glaube ich, schon so gut aus. Kann man, glaube ich, schon so
Hass, spoilern. Hass, wir brauchen Hass. Wir haben euch was mitgebracht. Hass. Nein, aber ja, meistens ist es ja dann im Endeffekt so, dass man sich dann, was wir nie als Masche benutzt haben, dass man sich dann hinterher verbrüdert und dann erzählt, wie böse man sich gehasst hat, um sich dann noch besser, noch größer, noch toller zu verbrüdern, in den Arm zu liegen und in eine blumige Zukunft hinwegzuschreiten. Geschehen mit einigen Bands. Also ich fange mal an. Mit welchem Band fangen wir denn mal an? Also es gibt noch ein paar Bands, wo das nicht der Fall ist, aber lass uns doch mal mit Hämatom anfangen.
Fangen wir mit Hämatom an.
Es gab einmal einen Schreiber, der hieß Christian Kruse Gantke. Oder damals hieß er nur Christian Kruse.
Damals nur Kruse, genau.
Der hat, glaube ich, was geschrieben, was die Band nicht so geil fand.
Über also ein Demo oder eine EP.
Ja. War es das Demo oder die EP? Also irgendeine Platte von denen, keine Ahnung. Hat geschrieben, wie beschissen die Band ist. Und die Band hat prompt geantwortet, ich zitiere mal, oder? Weil wir haben ja auch gesagt, dass wir öfter mal Liedtexte zitieren wollen.
Das Poesie-Eckchen.
Ich zitiere Hämatom aus dem Song Leck mich. Der heißt Leck mich. Ich cruise, so wie der Nachname, also ich cruise schon seit Jahren durch Dunkelheit und Licht, hab viele Eier baumeln sehen, doch deine sehe ich nicht. Also, ich weiß
hohe
nicht, wie...
Kunst.
Ja, reim dich oder ich fress dich. Ich weiß nicht, wie lange sie darauf rumgereimt haben, aber jahrelang nach diesem Output von Leck mich, haben wir kein Wort mit der Band gesprochen. Bis es dann...
Bis sie Erfolg hatten und wir sie gebraucht haben, oder wie war das?
Nee, dann haben wir uns doch verbrüdert, da waren sie noch erfolglos. Wenn die Band das jetzt hört, wird das natürlich anders sehen. Aber nein, es war anders. Wir haben uns des Öfteren auf Festivals, also ich habe die Band des Öfteren auf Festivals gesehen... Sie mich auch, aber sie haben dann, weil ich ja damals dann irgendwie, wir haben natürlich unseren Schreibern immer den Rücken gestärkt und wenn sowas passiert ist, war halt Essig mit der Band, muss man mal dazu sagen, weil anders geht's nicht. Also wir können nicht unseren Schreibern in den Rücken fallen und sagen, hey, die Band hatte doch recht, was hast du denn für einen Scheiß geschrieben, das Thema ist so toll. Nein, wenn jemand seine Meinung bei uns äußert, dann stehen wir dazu und verteidigen das auch. Und das haben wir auch getan bei Kruse. Ich kann mich erinnern, dass das halt nicht erfolgreich war, aber wir haben uns auch Festivals öfter gesehen, die Band und ich. Und dann kam es dazu, dass Ost, West, Süd oder Nord, ich weiß nicht, einer von denen, hat uns damals bei einem Metallica-Sampler ausgeholfen, und zwar eine Coverversion einzuspielen. Und das war so ein bisschen der Icebreaker. Danach habe ich sie auf dem, habe ich die komplette Band auf dem Wistful Force getroffen. Man stand sich gegenüber mit gezogenen Messern, ich sag mal so jetzt im übertragenen Sinne, um dann zu sagen, wir müssen uns, glaube ich, mal unterhalten. Und dann haben wir uns, das da, jetzt kommt die werbefreie Pause, wir haben uns am Jägermeisterstand, Backstage, so krass besoffen, dass wir uns hinter den Armen lagen, und seitdem sind wir Freunde. Und dann haben wir sogar über dieses, ich kruse schon seit Jahren durch Dunkelheit und Licht, hab viel Eier baumeln sehen, doch deine sehe ich nicht. Sehr gelacht. Also wir haben uns da, ganz ehrlich, wir haben ein erstes Streitgespräch geführt, haben so, es war so ein bisschen so, na, nicht so, und dann, ja, was soll das, und das war blöd, und wie wollen wir denn mal neu anfangen, weitermachen, Kriegsball genommen, hinter der Bühne vom Whistle Force, Loch gemacht, reingeworfen, Jägermeister draufgegossen, Ende der Durchsage, Hämatom. Man mag von der Band halten, was man will, wir sind mit denen wieder fein. Wir haben auch die letzten Platten immer supportet, alles muss man auch sagen. Also sie sind im deutschsprachigen Sektor mit dieser ganzen, ich sag mal, im Windschatten der ganzen, im Windschatten von Rammstein mit den ganzen Megaherzen zu dieser Welt und sowas, da fliegen die ja mit, fliegen auch ganz gut, auch sogar, war das Platz 1, 2, 3, das Album?
Ja, ja, schon eins. Glaube ich.
War schon eins. War es Ost, glaube. West, Nord oder Süd? Ich weiß es nicht. Und haben wir auch supported. Die haben ja auch gutes. Ich meine, die haben ja auch mittlerweile so eine ganz coole Show. Die sehen auch cool aus. Die haben da schon so ihren Stil gefunden. Völlig alles gut zu respektieren. Aber es gab eine lange Geschichte, die auf der negativen Kritik von Christian Kruse fußte.
Man muss aber auch noch sagen, die Band ist ja auch besser geworden. Die ersten Sachen waren halt auch zum Teil noch so ein bisschen holprig, sage ich mal. Auch der Song, ich glaube vom Debütalbum Wut, es war schon eher simpel gemacht damals. Die Band hat einfach mittlerweile auch mehr drauf, schreibt bessere Songs. Wahrscheinlich sind sie auch bessere Musiker geworden, tritt viel professioneller auf.
Die 5 Euro kriege ich gleich zurück, oder?
mal sehen. Ich glaube tatsächlich so, sie haben ihn nicht nur namentlich tatsächlich untergebracht im Songtext, sondern ich glaube, Teile des Songtextes bestanden auch aus quasi Zitaten oder Anspielungen auf das damalige Review. So ist ihm irgendwie,
ich glaube nämlich auch.
Moment, das kenne ich doch. Was singen die da? Das sind doch Sachen, die ich geschrieben habe. Und das Wort klingt ja wie mein Name. Ich glaube, diese Platte kann ich nicht rezensieren, war, glaube ich, das, wie er damals bei Rätselimperator Weckmann vorstellig wurde und meinte, er könnte nicht ganz unbefangen mit der Platte umgehen, weil er darauf erwähnt würde. Aber schön, wenn man später darüber lachen kann, weil am Ende ist es ja auch Missverständnis hochgekocht. Der eine war hier beleidigt, der andere war da beleidigt, und ist das Einzige, was man machen kann, sich besaufen und darüber lachen danach. So wie man auch lachen kann über die hässlichen Kinder von Schelmisch.
Okay, da müssen wir uns mal zitieren, aber abwechseln. Die hässlichen Kinder von Schelmisch. Das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Schelmisch.
Eine Mittelalter-Rockband.
Ja,
ich glaube, bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, damals war noch Luzi das L, der mittlerweile bei Assetatio Mortis spielt, auch Teil von Shelmish? Bin mir nicht ganz sicher. Er hat zumindest auch mal da gespielt. Diese mittelalte Band sind ja alle miteinander.
Hätten wir das vor dem Saltatio Mortis-Titel mal gewusst, hätten wir ihn da nicht draufgenommen.
Das glaube ich nicht. Nicht, dass der nächste Streit losbricht. Da gibt es auf jeden Fall auf deren Album. Offenbar gab es auch davor schon ein Album, das im Metal Hammer wahrscheinlich nicht so gut ankam. Keine Ahnung. Dann kam das Album Die hässlichen Kinder im Jahre 2009.
Die hässlichen Kinder. Die hässlichen Platten. Es ist ja auch jetzt noch nicht besser geworden. Das ist ja das Problem. Mit dem Song.
Mit dem Boulevard. Song Boulevard. Wir haben hier nicht den kompletten Songtext, sondern bereits die Highlights herausgezogen und werden diese kurz in einem Tag-Team rezitieren.
Ja, wie wollen wir es machen? Sollen wir hier Zeile für Zeile oder?
Nee, lass uns noch Absatz. Jeder vier Absatz. Zeilen. Dann, so ist gut. Jeder vier Zeilen.
Auf geht's.
Auf geht's.
Du fängst an.
Ich fange an. Schlangenstiefel, langes Haar, Rock'n'Roll ist wunderbar. Dumm nur für den Journalist, wenn es nur Verkleidung ist.
Ignorant und kleinkariert, Lügen einfach hingeschmiert, arrogant und ungeniert, den Ruf von anderen ruiniert.
Daran sind wir nicht gebrochen, nicht in Axels Arsch gekrochen, werden uns nie kaufen lassen, lieber brennen als verblassen.
Seelenlos und fluchbelegt, das Schiff, das euren Namen trägt, Metal Hammer, ihr Opferlämmer.
Ich muss jetzt auch beim Lesen wieder lachen, weil der Song auch echt unfassbar lustig ist, muss man einfach sagen. Ich habe ihn vorhin auch nochmal gehört und habe die Melodie im Kopf. Es ist auch echt ein schlimmer Ohrwurm, saudumm, dummer Text, aber sauwitzig.
Ich weiß gar nicht, ob wir den damals dann absichtlich haben wir den nicht auf die CD genommen, weil wir es total lustig fanden. Aber auf jeden Fall,
ich glaube, ja.
was ihr von uns haltet, ist uns scheißegal. Ihr könnt uns mal. Metal Hammer, ihr Opferlämmer. Ist das nicht niedlich, wenn Bands sich so schön wehren können?
Ich finde es schön. Ich finde es sehr schön. Sie haben das tatsächlich, im Refrain singen sie auch von selbst. Also jetzt muss ich den Text auch nochmal aufrufen.
Du musst mal drüber nachdenken. Ich meine, die haben Stunden damit verbracht, sich über uns zu grollen.
Ja.
Das musst du dir mal reinziehen. Also die haben... Dann haben sie noch den Text auf den Song abgestimmt und haben noch mal vielleicht ein paar Wörter verdreht und jetzt muss das noch mit rein und meinst du, das können wir? Oh, gibt das nicht Ärger? Die haben Tage mit uns verbracht. Ist das nicht süß?
Glaubst du, die haben sich darüber Gedanken gemacht, ob es Ärger gibt? Das glaube ich gar nicht.
Naja, also daran sind wir nicht gebrochen, nicht in Axels Arsch gekrochen.
Welcher Axel? Bestimmt, beweis was.
Ex-Lohan?
Der war damals noch gar nicht auf der Welt, glaube ich.
Der war damals ein kleiner Axel-One und ist bestimmt noch mit dem Vierrad um die Ecke gekurvt.
Süß.
Kann ja nicht jeder so alt sein wie du.
Das stimmt. Wir sind euer Albtraum, das Grauen ist wieder da, wir sind fett und hässlich und auch ein wenig asozial, heißt es im Refrain. Oh, also die Band macht auch wunderbar Witze über sich selber. Also darum ist dieser ganze Text einfach nur zum Schießen komisch. Wir haben den ja damals in der Redaktion auch sehr gefeiert.
Nee, mit fett und hässlich meinten die bestimmt nicht.
Das glaube ich nicht. Nein, das sieht man im Podcast doch gar nicht. Das kann gar nicht sein.
Wir können die Band nicht mehr fragen. Das hörst du aber am Stimmvolumen. Wir können die Band nicht mehr fragen. Die gibt es nicht mehr, ne?
Sie gibt es nicht mehr, nein. Haben sich aufgelöst, ich glaube, unter einem neuen Namen. Wieder zusammengefunden, denn ich habe aber tatsächlich nicht mehr bewusst was von ihnen gehört, tatsächlich.
Hämatom.
Schelmisch. Ach so.
Nein.
Ja, womöglich. Jetzt ergibt auf einmal alles Sinn.
Aber hier...
Ich glaube, eine große Aussprache gab es mit ihnen... Obwohl, doch, wir hatten da eine Story im Heft, wo sie auch doch darauf angesprochen haben, oder nicht? Ist das nicht passiert?
Ja,
war das so?
Habe ich so in den letzten verbliebenen drei Gehirnzellen ist es untergegangen. Kann gut sein, ja. Ich glaube, wir haben da was rausgemacht. Das ärgert sie jetzt wahrscheinlich noch mehr, weil wir nicht mehr wissen, was wir wirklich rausgemacht haben.
Ich bilde mir sogar ein, aber das kann ich auch komplett verwechseln, dass sie im Booklet zu dem Album statt Metal Hammer dann was anderes geschrieben hätten. Aber das bilde ich mir vielleicht auch ein. Ich dachte, es gab noch eine nachträgliche Zensur an irgendeiner Stelle. Vielleicht verwechsle ich das aber auch.
Das so oder sein, so,
wir hatten auf jeden Fall Spaß damit.
Wir hatten super Spaß. Also du willst doch gerade, ich meine, wir haben ja nicht nur Hass von Bands erfahren, wir haben auch Hass von Lesern und Usern und wie sie alle heißen erfahren.
Ja, gut,
Da willst du, ich meine, das ist ja heute, also früher, als es noch kein Internet gab, da habe ich schon gelebt, habe ich die Dinosaurier in meinem Vorgarten gefüttert, aber da gab es sowas ja schon, auch per Brief, Beleidigung per Brief gab es da noch. Und als dann das Internet etabliert wurde, gab es dann die ersten Beleidigungen im Forum. Falls jemand nicht weiß, was ein Forum ist, ein User-Forum, der kann das gerne ja mal googeln. Und da gab es dann die ersten Beleidigungen.
Was? Hast du dir deine Lieblingsbeleidigungen ausgedruckt? Das sah gerade so aus, als würdest du nach welchen suchen, die du zwischengespeichert hast.
Ich weiß, sag mal, werden eigentlich so derbe Wörter in Podcasts zensiert? Also, dass die dann irgendwo nicht ausgestrahlt werden dürfen? Nee, ne? Doch, vielleicht.
Es kann sein, dass große Werbepartner auf einmal nicht mehr mit uns zusammenarbeiten wollen, weil wir ihnen zu laut und zu krawallig sind. Das kann durchaus sein.
Nicht, aber ansonsten dass wir die verlieren. Aber wenn, also, anyway, ausgedruckt, nee. Also, aber meine Lieblingsbeleidigung und da denke ich, wenn ich dran denke, freue ich mich mal darüber, dass man mich mal so genannt hat. Soll ich das jetzt wirklich sagen?
Ja, bitte.
Ich wurde als Untruhe, Fickpuppe bezeichnet.
Welcher Teil davon ist gelogen?
Stellt euch bitte mal eine untruhe Fickpuppe vor. Welcher davon, der Teil davon gelogen ist?
Was hast du getan, um damit belegt zu werden, ist auch die Frage.
Ja, einfach hier, der Typ hat keinen Peil von Metal, der hört doch nur Punk und solche Nummern halt. Alles kam da auf einmal, aber weißt du?
Das ist hart, das ist gemein. Das tut auch noch Jahre später weh wahrscheinlich.
Ja, es schmerzt. Nein, so sehr, dass ich gleich in Tränen ausbreche.
man härtet ja schnell ab, tatsächlich.
Aber viel mehr hat mich geschmerzt, wen haben wir denn noch?
Das hat mich geschmerzt, tatsächlich.
Was denn?
Auch der Streit mit der nächsten Band, der deutschen Symphonic Death Metal Band Cambrium. Die sind nicht super groß, aber haben so ihr Standing, machen regelmäßig Platten. Fanden wir nie super scheiße, kamen, glaube ich, auch im Heft auch immer okay, gut weg, war so der Eindruck,
Habe ich nicht verstanden.
Auf einmal tauchte, es war tatsächlich auf der Facebook-Seite von Equilibrium, die hatten einen Ausschnitt aus dem Metal Hammer abfotografiert und gepostet. Was man übrigens auch nicht darf. Wir stellen ja auch keine Alben online, Leute. Nicht immer Sachen aus dem Heft einfach online stellen. Aber ich schweife
das ab. Das macht nur Kruse-Gantke. Christian Kruse. Nur der macht das.
Ja, der darf ja mittlerweile. Oder so. Genau, Equilibrium posten einen Ausschnitt aus dem Metal Hammer und darunter kommentiert ein Musiker einer anderen Band.
Welche
auf
Band?
Die Aussagen und Wertungen vom Metal Hammer. Metal Hammer auf Facebook auch noch verlinkt mit unserer Seite, sodass wir auch auf jeden Fall drüber stolpern. Auf die Aussagen und Wertungen vom Metal Hammer scheiße ich schon lange. Haha, Sprenger Verlag halt. Sprenger Verlag kannte ich bis dahin noch nicht, aber er wird es wissen, gewusst haben, was auch immer. Wir hatten keine Ahnung, was eigentlich los ist. Warum beleidigt uns dieser Mensch? Was haben wir ihm und seiner Band angetan? Bis heute ist es mir nicht ganz klar, weil ich glaube, es war immer eine okay 4-Punkte-Band im Metal Hammer. Irgendwas scheint ihm aber irgendwie die Leber runtergelaufen und dort verendet zu sein, bevor er ins Internet ging. Wir haben uns das gemerkt, zwischengespeichert und uns gesagt, okay, wenn sie nicht ins Heft wollen, müssen sie auch nicht. Wir heben das mal auf und kommen dann darauf zurück, wenn das nächste Album erscheint und die Plattenfirma fragt, ob wir was dazu machen wollen. Ein Jahr später oder so war es soweit.
Aber das ist doch blödes Nachkarten.
Ja, wir wollten es aber den Spaß machen. Hab das gemacht.
Du nutzt deine Position war so, oh Gott, aus, das weißt du, ne? Wenn du sowas machst.
Ich bin dem Wunsch, ich hätte gesagt, wir sind dem Wunsch des Musikers nachgekommen, nicht im Metal Hammer zu erscheinen. Denn er scheißt schon lange auf die Aussagen und Wertungen von Metal Hammer. Sprenger Verlag halt.
Aber du hast eine Informationspflicht, zu sagen, wie beschissen die Band ist.
Ja, sie ist ja aber nie beschissen. Naja, wir wollten der Band das nicht antun, wieder bei uns im Heft erscheinen zu müssen und haben es auch der Plattenfirma gesagt. So, hey, wir haben nicht den Eindruck, dass die Band zu uns das Heft möchte. So, sorry, was sollen wir tun? Plattenfirma hat dann auch bei der Band nachgefragt und nachgehakt und tatsächlich kam es dann zur Aussprache. Sowohl vorher hat die Band sich entschuldigt, hat auch ein kleines Gummibärchenpaket in die Redaktion geschenkt, tatsächlich. Oho, Bestechung, Bestechung. Wir haben es trotzdem angenommen. Und haben dann auch im Interview das Ganze angesprochen. Ich zitiere aus dem Interview, die Person, die das gepostet hat, hatte die subjektive Wahrnehmung, dass teilweise etwas unfair berichtet wurde, hat das dann sehr deutlich ausgesprochen und unglücklich formuliert. So ein Satz ist natürlich weder fair noch gerechtfertigt. Völlig zu Recht stieß das in Metal Hammer City auf Unverständnis. Hat die Band dann auch eingesehen. Haben wir dann auch eingesehen, dass es unfair ist, die Band wegen eines einmaligen Ausbruchs auf Facebook, den man ja mal haben kann, nicht ins Heft zu nehmen, hatten eine schöne Geschichte, hatten ein schönes Review, finden die Band cool, fanden das letzte Album cool. Sie sind übrigens gerade dran, das nächste Album aufzunehmen. Ich bin schon gespannt und freue mich drauf und können dieses Mal, glaube ich, die Band ins Heft nehmen, wenn das Album gut genug ist, ohne eine böse Vorgeschichte und ohne vorher groß in den Kriegsgraben ziehen zu müssen miteinander.
Wann heiratest du die Band?
Naja, so weit ist es jetzt auch nicht.
Das ist ja was. Also gibt es jetzt, also gibt es eigentlich heute Abend nur Happy Endings und Sonnenuntergänge, in die wir wegreiten?
Da bin ich mir nicht sicher. Ich weiß nicht, ob wir wieder das Fass aufmachen wollen, dass wir nicht mehr beschlossen kriegen. Es gibt da einen Musiker, der vor ein paar Wochen auch schon mal im Podcast vorkam, als es um JBO ging und ich die Mutmaßung aufgestellt habe, dass er mit seiner Band nicht mehr auf Festivals auftritt, weil JBO sein Schlagzeug rosa gefärbt haben auf dem Summer Breeze 2000, ich glaube 13. JBO konnten das so nicht bestätigen, dass es deshalb unbedingt sei, konnten aber zumindest auch Backstage plaudern, dass er nicht immer der umgänglichste Typ ist.
Von wem redest du denn? Der steht nicht auf meiner Liste.
Von deinem persönlichen Freund Rob Flynn von Machine Head.
Ach so, der?
Ja.
Der das behauptet?
Mm-mm. Ich behaupte das. Das Summer Breeze 2000, ich glaube 13, war eines der letzten Festivals, wenn nicht das letzte Festival, auf dem Machine Head gespielt haben, bevor sie gesagt haben, wir spielen nie wieder Festivals, sondern nur noch eigene Touren ohne Vorband, 3 Stunden lang. Und auf diesem Festival haben vor Machine Head JBO gespielt, haben das ganze Festival in eine riesengroße rosa Holi-Farbenwolke gehüllt. Und das hat auch die Technik der danach spielenden Bands mit erwischt, sodass auch Machine Head ihren Scheiß putzen mussten. Es gingen dann Gerüchte rum, dass Rob Flynn nicht so richtig happy darüber gewesen sei. Interessierte Leute können das auch nochmal im Podcast von vor 2 Episoden oder so nachhören.
Ja, also Happiness ist nicht so sein Ding, glaube ich.
Wahrscheinlich nicht, ja.
Kennt ihr diese Atomfässer, die so eingelagert werden in Gorleben, wo man die so gelb sind und wo so dicke Ringe drum sind? Und wenn die dann so langsam aufgehen, ich glaube, so ein Fass ist Rob Flynn.
Das klingt, als hättest du auch eine Geschichte mit ihm zu erzählen.
Ja, ich habe jetzt auch eine Geschichte, wo nicht in Sonnenuntergang geritten wird und hier happy go lucky und wir heiraten gleich am Ende.
Bis jetzt.
Soll ich jetzt eine lange Geschichte kurz erzählen oder eine kurze Geschichte lang?
Ach, wir haben Zeit.
Aber ich weiß ja nicht, ob die Hörer Zeit haben.
Klar.
Das ist auf jeden Fall hörenswert, sage ich mal.
Ich habe gefragt, die haben Zeit.
Wo soll ich denn jetzt anfangen? Also Sir Robert Flynn, wie er jetzt mittlerweile, er möchte ja nicht mehr Rob Flynn genannt werden, er wird ja nur noch Robert Flynn genannt. Sir Robert Flynn und ich und Vicky und große Teile der Redaktion haben sich eine große Leber geteilt. Des Öfteren, Backstage, auf den Konzerten, auf den Festivals. Wacken, legendäre VIP-Besäufnisse, München, Georg-Elser-Halle, unfassbare, geilste Aftershow-Party gehabt ever. Also wir waren, der ist dann, dann haben wir ihn eingeladen auf den Award 2012 mit Vinnie Paul. Das war 12, ne? 2012 mit Vinnie Paul. Ja. Er und Vinnie Paul als unsere VIP-Gäste. Mega geiler Vorabend gewesen, inklusive Hotellobby. Er am Piano, wir alle lauthals, betrunken wie wir waren, gesungen. Uns im Berliner Hotel, Nobel Hotel natürlich, weil Sir Robert Flynn nur im Nobel Hotel absteigt. Am Abend des Awards, mega geilen Abend gehabt mit ihm und Vinnie Paul. Also ein Herz, eine Seele, Metal Hammer, Machine Head, kommt nichts zwischen. Immer geil, immer Titel gemacht, auch schlechte Alben, immer fett supported und so weiter. Alle möglichen Frisuren von ihm irgendwie gut geheißen. Und dann, wie aus dem Nichts heraus, wenn du, ich weiß nicht, ob du das schon mal hattest. Ich meine, natürlich, du warst ja auch schon mal mit, du hattest schon mal eine Beziehung und plötzlich heißt es, ich will nicht mehr mit dir zusammen sein. Du hast einen Fehler gemacht. Und zwar haben wir 2018, hilf mir mal auf die Sprünge, wie hieß das Album?
Es war nicht mehr der Locust, es war nicht das Diamonds-Album, es war...
Der Locust?
Der Locust war schon älter.
Der Locust ist es jetzt. Auf jeden Fall, Sir Robert Flynn.
Katharsis übrigens.
Katharsis, ja, ganz, ja. Tolle Katharsis. Auf jeden Fall, Sir Robert Flynn, vorher noch irgendwie, wir haben uns E-Mails geschrieben und auch mal eine SMS und dann hat der Manager in regelmäßigen Abständen angerufen. Das war wirklich so, ja, wir haben echt einen super geilen Kontakt zu einer echt großen Band und wir sind sehr gut bekanntschaftet. Machine Head, wie gesagt, im Metal Hammer. Ein Herz und eine Seele, ein Herz und eine Leber. Er war ja auch einer der letzten in der Band, die noch gesoffen haben. Deswegen konnte man mit ihm auch gut Party machen. Dann gab es die ersten, in der Band gab es so die ersten, naja, sage ich mal, kleine Indifferenzen mit unter anderem Phil Demmel, der hat sein Herz ausgeschüttet auf dem Wistful Force. Das war, glaube ich, sogar das gleiche Force, wo ich mich mit Hämatom verbrüdert habe.
Ha, so gehen Dinge auseinander und Dinge kommen zusammen. Sehr schön.
Ja, das hatte damit gar nichts zu tun. Auf jeden Fall, 2018 haben wir getitelt mit Rob Flynn. Er, schicki in weißer Jeansjacke, Jäckchen, cool aufgefreshtes Hair, geile Pose. Und zum neuen Album haben wir getitelt mit Rob Flynns Aufruf zum Widerstand, allein gegen alle. Und unten... Auf dem Titel war ein Phil Anselmo zu sehen mit dem Zitat: Rob Flynn machte einen Fehler. So, bezog sich auf den Vorfall beim Vorfall in L.A., wo Phil Anselmo den White Power, was White Power Gruß gezeigt hat. Es war kein Hitler Gruß, es war White Power, ne?
White Power. Wenn du das sagst. Ist der ein großer Unterschied?
Ein kleiner. Ja, es gibt schon einen Unterschied. Aber es gibt ja auch einen Unterschied zwischen Amerika und Deutschland. Aber auf jeden Fall wurde gefilmt, kam ins Internet. Ja, riesengroße Nummer, tralala. Am nächsten Tag war es viral. Phil Anselmo, Nazi, muss geschasst werden. Darf nicht mehr raus, ab in den Käfig, tschüss. Was macht Rob Flynn? Setzt sich hin und erzählt über den Abend, so was gelaufen ist und die Entschuldigung kann nicht allein der Alkohol sein und bla 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 bla. Und sagt seine Meinung zu diesem Vorfall. Ist auch okay, kann er ja machen, um sich natürlich auch gut in Szene zu setzen und auch zu zeigen, er hat zwar dem Abend nichts gemacht und ist nicht dazwischen gegangen, aber zu zeigen, dass er das scheiße fand. Okay. Und Anselmo hat in dem Zuge der Entschuldigungstiraden, dass es kacke war, es nicht vorkommen sollte, etc., etc., der Alkohol war schuld, ich habe zu viel gesoffen, was ist in mich gefahren, ich weiß auch nicht, was los war, dann auch mal gesagt, dass er die Aktion von Rob Flynn, dass der halt sich im Video dagegen gestellt hat, dass er es nicht cool fand und dass er fand, dass das ein Fehler war von Rob Flynn, also Musiker untereinander. Und wir haben halt dieses Zitat von Anselmo, um jetzt die lange Geschichte ein bisschen abzukürzen. Mhm. Die Geschichten waren beide im gleichen Heft und ich fand das eigentlich auch spannend für den Leser zu sehen. Anselmo sagt, Flynn hat einen Fehler gemacht und Flynn mit seiner neuen Platte fährt auch einen Titel. So, Heft kommt raus, Plattenfirma ruft an, Anselmo findet, mag euch nicht mehr. Dü-dü. Ich so, ja, wieso, was ist passiert? Er liest, also er meldet sich plötzlich nicht mehr persönlich, sondern er ließ mitteilen, dass, alles klar, fand das blöd. Ich so, hab einen Erklärungsansatz geschrieben, einen ziemlich, einen mehrseitigen, abgeschickt, keine Reaktion. Band kommt auf Tour. Die Tour haben wir die Tour noch präsentiert? Ich glaube sogar ja. Ein Tag vor Tourbeginn, Anruf der Plattenfirma. Mhm. Mhm. Kein Metal Hammer Mitarbeiter darf mehr zur Show. Ihr seid alle von der Gästeliste geflogen.
Stimmt, das hatte ich ganz vergessen. Stimmt, das war großartig.
Ja, es war ganz cool, hatten wir einen Abend frei, aber ja. Ich so, was soll das? Ist blöd. Ich hätte gern ein klärendes Gespräch. Mhm. Fragen wir. Klärendes Gespräch wurde abgelehnt. Ich so, ich komme zur Show nach München. Ich hätte gern ein klärendes Gespräch. Sir Robert möchte kein klärendes Gespräch. So. Nächste Tour. Nächster, also ich so, blöd. Will dich mit sich reden lassen. Will irgendwie sich nicht schreiben lassen. Nächste Tour, neuer Anlauf. Wollen wir... Andere Magazine machen das ja als Masche. Sie streiten sich mit der Band, um dann hinter die große Verbrüderung zu feiern.
Versöhnungsgeschichte.
Ja. Ja, mhm. Genau. Nächster Versuch. Ich möchte mit ihm gerne ein klärendes Gespräch führen und wenn das wirklich eine coole Nummer ist, erklären wir das nochmal im Heft, bla bla bla, wie das auch gelaufen ist und dass das eigentlich nicht so richtig im Zusammenhang stand auf dem Titel, dass es aber beides im gleichen Heft war. Ja, kein Interesse. Das klärende Gespräch, Sir Robert, steht immer noch aus. Mhm. Das heißt, wir sind wirklich von, das ist eine etwas traurige Geschichte, wir sind von einer tollen Business-Musiker-Magazin-Freundschaft zu einer, zu einer Abkühlung der Beziehung gekommen. Es ist so wie...
Den Begriff Ghosting gab es damals noch nicht, aber genau das wird uns gemacht. Wir werden geghostet.
Ja, sozusagen. Also gerade waren es noch minus 20 Grad in München und jetzt sind es heute plus 16. Und zwar umgekehrt. Also plus 16 auf minus 20. So. Ich weiß nicht, ob er weiß, was Hass ist oder was... Ich weiß überhaupt... Also,
Ich glaube, er hat ein sehr großes Ego. Er findet Phil Anselmo nicht cool und musste auf einmal sehen, dass auf seinem schönen Titel, den er eigentlich rumzeigen wollte, den er cool fand, ja, ich bin auf dem Metal Hammer wieder, schaut her, wie geil das ist, auf einmal Phil Anselmo drauf ist, der einen Spruch über ihn macht.
Ja, aber da muss ich doch auch die Eier in der Hose haben und einfach, wenn schon das Magazin sagt, ey komm, Alter, lass uns drüber sprechen, zu sagen, dann lass uns mal drüber sprechen.
Da sollte man drüber stehen können, in der Tat.
Ich meine, dafür ist er lange noch im Business. Der Mann ist jetzt irgendwie über 50. Alle seine geilen Bandmitglieder haben ihn verlassen, weil sie denken, dass er nicht mehr alle irgendwie alle Latten am Zaun hat, sondern die totale Ego-Nummer fährt. Wenden sich ihren alten Bands wieder zu und er zieht jetzt, also ja, ich meine, Machine Head kannst du auch Flynn Head nennen. Es ist ja nur noch er.
Ja, mittlerweile im Prinzip. Ja.
Mhm. Hat er sich nicht mit dem... wie heißt denn der Dreadlock-Man nochmal?
Der Dreadlock-Man?
Ja, der Typ bei Machine Head. Mit dem hat er sich ja auch jahrelang irgendwie an der Körper gehabt und plötzlich ist er wieder am Start. Und er ist der geilste Musiker ever. Da wieder Wind sich dreht halt, weißt du? Nichtsdestotrotz, ja. lieber Sir Robert, wir sind nach... Sack. Sprich geschwind. Lieber Sir Robert, wir sind offen für ein Gespräch nach wie vor. Auch wenn deine Band leider immer mehr an Relevanz verliert. Mach mal eine gute Platte.
Das hilft bestimmt. Es ist tatsächlich schade, es ist traurig, dass man so, dass man am Tag vorher von der Gästeliste fliegt, dass, dass jeder Versuch eines klärenden Gespräches so eiskalt geblockt wird. Spricht leider nicht von Größe. Man kann jetzt auch wieder fragen,
Support. Nur Support von seitens der Plattenfirma, dass die gesagt haben, hey, ich meine, wir haben, ganz ehrlich, wir haben 20 Jahre lang die Band supportet mit diversen Titelbildern, sonst was, und dann hat er noch nicht mal irgendwie die Zeit, die Muße oder sonst, wenn es scheiße gelaufen wäre und er mir eine reingehauen hätte, na okay, dann wäre das wenigstens mal eine coole Reaktion gewesen, weißt du? Aber stattdessen einfach mi zu spielen, Beaker, weißt du? Was soll denn der Scheiß?
Ja, ist,
also, Ende bei dieser Geschichte, so liebe Leute, bei dieser Geschichte, Ende offen, to be continued. Nichtsdestotrotz haben Machine Head haben ein, wirklich ein paar sehr, sehr geile Platten gemacht und würden auch in meiner Top 5, in meiner Top 50 der besten Metal-Songs würde sich der ein oder andere wiederfinden. Maximal zwei.
Maximal. Mehr auf keinen Fall.
Mehr auf keinen Fall.
Ja. Ja. Mal sehen, ob sich diese Wogen wieder glätten. Mal sehen, ob da auch noch mal ein Album kommt. Es scheint ja eigentlich eher, als würde er sich gerade auf Solo-Touren verlegen und nur noch 4 Stunden lange Sets spielen ohne Vorband. Und ein neues Album, weiß nicht, ob noch jemand drauf wartet gerade.
Ja, zurzeit wird ja nur irgendwie im Proberaum gejammt und gebettelt. Also bitte, bitte gebt mir Geld dafür, dass ich hier rumjamme.
Boah, mal sehen, was rauskommt und mal sehen, ob wir noch eine Rolle da bespielen und nochmal mit ihm sprechen dürfen. Oder ob er mit ihm sprechen will.
Pandemic Jamming.
Es wäre schade, wenn es wegen so eines, war es ein Missverständnis, nicht mal das, es war ein Ego-Problem am Ende.
Ja, voll. Ganz ehrlich, ich meine, da muss er, ich meine, da muss er wirklich drüber stehen. Es gibt Schlimmeres.
Die Geschichten davor haben, glaube ich, gezeigt, wir sind eigentlich sehr, sehr friedliebend und mögen gemeinsam in den Sonnenaufgang reiten mit Leuten, mit denen wir im Streit waren. Und wenn das auch eines Tages mit Machine Head wieder möglich ist, dann reiten wir gerne.
Mit Robert, mit Sir Robert, nicht mit Machine Head, Sir Robert.
Und mit Sir Robert, selbstverständlich. Am Anfang der Geschichte hast du die lustigen Saufeskapaden erwähnt, da ist mir wieder eingefallen. Ich glaube, ich war damals als Praktikant bei euch, da haben Machine Head im Zenit in München gespielt. Du hast mich, glaube ich, irgendwann weggeschickt. Ich habe nicht nach Hause gefunden, ich bin auf einer Autobahnauffahrt irgendwo im Münchner Stadtrand gelandet. Ich glaube, das Zenit ist nicht in der Nähe einer Autobahn.
Doch, ist es.
Ist es?
Ist es, ja, ist es.
Immerhin, die Autobahn habe ich gefunden, nach Hause nicht. Ich habe dann an der Autobahnausfahrt ein Taxi aufgehalten, das mich nach Hause gefahren hat für 50 Euro. Da war das Praktikantengehalt weg. Habe dann, glaube ich, irgendwie 3 Stunden lang zu Hause versucht, meinen Kater auszuschlafen. Wollte am nächsten Tag trotzdem pünktlich in der Redaktion sein. War natürlich der Einzige, weil ihr nach dem Saufen irgendwie später kamt. Das war noch Zeit. Früher wurde mehr gesoffen.
Früher wurde auch mehr Party gemacht. Also jetzt jetzt unter und nach Pandemie kannst du es, glaube ich, alles vergessen. Das wird es nicht mehr geben. Da musst du dich erstmal freitesten, bevor du irgendwie ein alkoholfreies Bier backstage kriegst.
Apropos, das Bier des Tages, ein Krugbräu-Lager.
Ich habe vorhin schon so absichtlich zischend in mein Glas was reingeschüttet. Frisch gezapftes, selbst aufgesprudeltes süddeutsches Wasser.
Aber das Münchner Wasser ist doch viel zu hart.
Nee, zu kalkig.
Zu kalkig.
So. Könnte ich Rob Flynn auch mal empfehlen. Soll helfen, da oben den Gehirnschmalz wieder anzuschmeißen.
Darüber würde ich nochmal mit einem.
Ich muss ja sagen, dass ich
das Biologen sprechen, ob das so sein kann.
Merkst du, dass das Thema Hass uns irgendwie anfängt, hassen zu lassen? Wir müssen jetzt aufhören damit. Wir müssen jetzt. Und beim nächsten Mal, haben wir ja auch versprochen, machen wir was zum Thema Liebe, oder?
Da fällt uns aber nicht so viel ein, glaube ich. Schauen wir mal.
Da wäre ich mir nicht so sicher.
Nee? Ah, schauen wir mal. Ob die Geschichten da auch so gut werden.
Ja, da wäre ich mir nicht so sicher.
Darüber sprechen wir vielleicht nochmal. Aber du hast recht,
genug gehabt. Vielleicht rede ich ja bis dahin mit Sir Robert und dann könnte man irgendwie das Kapitel Liebe ganz groß aufmachen.
Das wäre schön. Hass wird zu Liebe. Ja, ich glaube, das ist, wir sind jetzt in der Dynamik des Internets gelandet. Wo Hass ist, kommt doch mehr Hass. Darum wollen wir dem Hass jetzt den Rücken kehren und kommen zu den vielleicht lieblichen, vielleicht auch hassenswerten Alben des heutigen Tages.
Der Mist, 5. Das ist ja März 2021. Da 5. März 2021, das ist ja die Hass-Folge. Ich glaube, jetzt kommen wir aus dem Hass nicht mehr raus.
Naja, wir können ja mit der Platte anfangen, die wir vielleicht am wenigsten toll finden. Da sind wir uns vielleicht einig. Das ist die neue A Day to Remember. You're Welcome heißt sie. Gern geschehen. Sie beginnt wieder ziemlich hart, was ich cool fand. Aber halt nur am Anfang. Dann kommt irgendwie schnell die Ernüchterung, dann wird auch wieder viel geheult. Ich glaube, es ist irgendwie so das Album, das so ein bisschen zwischen den beiden Polen hängt, zwischen den harten A Day to Remember, wie sie früher wohl mal waren, und den eher weinerlichen, wie sie zuletzt waren. Ich glaube, damit haben sie sich aber keinen Gefallen getan. Für mich wirkt das Album so, als würde es einfach zwischendrin hängen und niemanden so richtig glücklich machen.
Zwischen den beiden Polen. Mit den Polen haben wir es heute aber.
Behemoth und? Ja.
Also, A Day to Remember, You're Welcome, Goodbye. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe versucht, mich damit anzufreunden, wenn du sagst, dass du am Anfang Härte hörst, also ich höre dann überhaupt keine Härte und es wird nur gejammert und auf so einem klinisch daher produzierten Müllriffs so weinerliche Major Company Langweiler Kackmetal, das kann doch keine Sau sich anhören. Ich weiß, dass sie eine mega Following haben und die ganzen Leute, emotional angefassten Menschen da draußen jetzt sagen werden, was ist der Zahn für ein Wichser, aber gib mir so gar nichts, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich kann auch, ja, was, ich, A Day to Remember, ey Leute, bitte. Es gibt ja auch andere Bands aus dem Genre, die so viel größer sind, wo ich die gleichen Probleme habe.
Gut, dass wir mit dem Hass aufhören wollten.
Ja, du hast gesagt,
wir
steigern uns.
Genau, wir steigern uns. Ich glaube, bei Platz 3 von den 4, die wir uns rausgepickt haben heute, findet aber gleich eine große Steigerung statt zum 3. Platz, nämlich die Band Nightfall mit dem Album At Night We Pray. Eine griechische Dark-Metal-Band. Dark-Metal ist ja immer ein sehr, sehr weit gefasster Begriff. Man hört, dass sie Griechen sind. Es klingt wie Septic Flesh, es klingt wie Rotting Christ. Die Band gibt es auch schon seit den frühen 90ern, ist aber nie so groß geworden wie die beiden Landsmänner. Weil sie nicht viel getourt sind. Ich glaube auch, weil der Chef Probleme mit Depressionen hatte, sich in depressiven Phasen zurückgezogen hat. Aber coole Platte. Es ist eine Mischung aus Melodic Death Metal und Gothic Metal. Versprüht viel 90er-Charme. Wird die Band jetzt auch nicht auf die Headliner-Bühnen sofort hieven, aber es ist eine coole Düster-Metal-Platte.
Ja, dem habe ich jetzt nicht ganz so viel hinzuzufügen. Aber wie du schon sagst, ich kann natürlich das den Krankheitsverlauf des Sängers etc., das wusste ich jetzt zum Beispiel nicht. Aber wie du schon sagst, es klingt wie Septic Flesh, es klingt wie Rotting Christ, es ist irgendwie so eine Mischung aus beiden. Die sind nicht so groß geworden wie die beiden. Vielleicht liegt es auch einfach daran, weil sie so klingen. Weil sie genauso, also weil sie halt auch wie so eine Kopie klingen. Es ist nicht schlecht gemacht, es ist irgendwie unterhaltsam, aber auch kurzweilig.
Ja. Ja, viel mehr kann man dazu nicht sagen. Freunde des Genres werden daran Gefallen finden. So wie Freunde des Genres und nicht nur Hardcore-Freunde des Genres auch Gefallen finden an der Band Beast und deren 3. Album Necrosapiens.
Ja.
Sind ja auch erst seit 2015 unterwegs, haben aber jetzt schon das 3. Album draußen aus Dänemark. Oldschool Death Metal, bisschen im Morbid Angel Fahrwasser unterwegs. Wird, glaube ich, nicht meine Lieblingsband, muss ich zugeben, weil mir da so ein bisschen die Hits und der Zugang zur Musik fehlen. Aber Genrefreunde feiern sie sehr. Kannst du mir erklären, warum?
Ja, also Beast aus Dänemark, besser gesagt aus Aarhus, Finde ich auch. Also von den Platten, die wir heute Abend nennen, muss ich sagen, dass ich das, die gehören mit zu den zur Top-Auswahl für mich persönlich, weil ich das einfach, also sie sind noch nicht so lange unterwegs, sie machen aber einen so geilen Oldschool-Sound und ich will jetzt nicht sagen, sie kopieren es, sondern sie haben die Historie sehr gut nachgelesen und auch spielen sie nach und sie haben es so, ja, sie haben es so mit der Muttermilch aufgesogen, sondern sie machen das einfach dafür, dass sie eine junge Band sind, richtig gut. Richtig, richtig gut. Streckenweise, wenn der Gesang nicht ist, und gibt es sogar Songstrukturen, die klingen wie Immortal. Richtig, ja, richtig geil. Und oftmals auch, vor allen Dingen im Schlagzeug geschuldet, wie Deflashed. Auch richtig geil. Und das letzte Album, Venenus, hieß das so? Kann das sein?
Kommt mir bekannt vor.
Ist gar nicht so lange her, 2019.
So lange kann es nicht her sein, wenn es die 2015
gibt. Ja, selbst das war schon wirklich ein ordentliches Ausrufezeichen. Und das neue Album, ich muss sagen, Necrosapiens, ja, gefällt mir sehr gut. Viel, 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 viel besser als A Day to Remember, You're Welcome, Goodbye. Kann man natürlich nicht vergleichen, weil das eine ist halt ordentlicher, fetter Oldschool Death Metal und das andere halt nicht, aber wirklich cool. Name finde ich halt gewöhnungsbedürftig. Best. Scheiß drauf.
Sie haben jetzt zumindest die Schreibweise geändert. Auf dem vorherigen Album hatten sie sich noch so mit diesem dänischen AE geschrieben. Mittlerweile schreibt sie einfach AE, was auch viel besser zu googeln ist, einfach wenn man nicht gerade eine dänische Tastatur vor sich liegen hat.
Richtig, aber doch fett. Gefällt mir sehr gut.
Zum Schluss aufgehoben, für den Schluss aufgehoben, habe ich mir das Album, das mir von den ausgewählten Vieren am besten gefällt, nämlich das neue Witherfall-Album The Curse of Autumn. Ich mochte schon die Alben davor sehr gerne. Finde, die Band hat sich damit jetzt nochmal weiter nach vorne bewegt. Es ist proggy, es ist majestätisch, es ist sehr Metal. Es klingt wie eine Mischung aus Nevermore, Sanctuary mit so ein bisschen Iced Earth. Was auch daran liegt, dass sowohl der aktuelle Sanctuary-Sänger dort dabei ist, als auch Iced Earth-Gitarrist Jake Dreyer, halt ehemaliger Iced Earth-Gitarrist Jake Dreyer. Der hat die Band jetzt natürlich verlassen. Und tatsächlich wurde das Witherfall-Album auch produziert von John Schaffer. Das war so seine letzte Amtshandlung, bevor er sich dachte,
Das darf man nicht gut finden.
Da wollte ich schon lang mal hin.
Das darf man nicht gut finden.
Die Band hat sich auch in allen Interviews, auch in dem bei uns im noch aktuellen Heft dazu geäußert, ist auch einfach ratlos, wie es dazu kommen konnte. Die Band wird so ein bisschen vom Pech verfolgt. Bisher war es bei jedem Album so, dass einer der an dem Album Beteiligten ein großes Unglück widerfahren ist. Das wollen sie auch ein bisschen auf den Alben verarbeiten. Entsprechend düster gehen sie auch voran. Trotzdem majestätisch, trotzdem immer erhaben, trotzdem immer fett. Sehr genreoffen dabei. Sie wagen ein bisschen was und sind Spitzenmusiker, Spitzensänger, sehr gute Songwriter. Eine Band, die mehr Beachtung verdient, als sie zuletzt bekommen hat, meine ich.
So wie du das beschreibst, klingt es so, als wären sie sogar fast besser als Iced Earth. Und so du als Iced Earth-Fan kannst es noch besser vergleichen als ich.
Ja, da hinkt der Vergleich. Es klingt, die Gitarren klingen ein bisschen wie Iced Earth, aber es ist alles in allem schon eher am progressiven Nevermore Sanctuary-Stil. Also Iced Earth ist so ein bisschen der Gitarrenklang nur, der sich da angleicht.
Genau, und für mich aus der Auswahl, die wir jetzt getroffen haben, so die größte Überraschung, weil eigentlich würde ich sagen, könnte mir gefallen, kann aber auch gut sein, dass mir sowas nicht gefällt, ist die größte Überraschung, weil ich die Sanctuary-Ansätze und das Proggige, dieses Nevermore-eske, das gefällt mir sehr gut und wie du schon sagtest, dieses Majestätische, also das Das ist einfach, das ist richtig gut gemacht und es macht Spaß, es zu hören.
Ja.
Ja. Und es ist nicht so eindimensional, um es mal so auszudrücken. Mhm. Ich muss ganz, und wie du schon sagst, diese Band hat eigentlich viel mehr Beachtung verdient, als sie zurzeit bekommt. Selbst obwohl John Schaffer es produziert hat, ist es ein richtig interessantes und gutes Album geworden.
Ja, das macht das Album auf jeden Fall nicht kaputt. Es hat keinerlei politische Aussagen, dass er da Knöpfchen gedreht hat. Beschmutzt das Album jetzt auch nicht außerordentlich. Das nimmt man einfach hin. Es steht halt im Booklet. Mehr hat er damit auch nicht zu tun. Deshalb sollte man sich das Album nicht malig machen lassen. Das wäre zu schade darum.
Hast du die Band schon mal live gesehen? Hast du die schon mal live gesehen?
Ich glaube nicht. Nein, ich glaube nicht.
Ich habe auch überlegt, aber waren die vor Pandemie schon mal auf irgendeinem Festival zu sehen?
Ich fürchte auf keinem, auf dem ich war, weil die hätte ich mir angeguckt, mit Sicherheit.
Ich habe auch, keine Ahnung. Lustigerweise haben wir jetzt auch des Öfteren mal über diese Band gesprochen, also nicht nur im Zuge der neuen Platte, sondern natürlich auch im Zuge von Schaffer etc. Und kommt natürlich zu ein bisschen unglücklichen Zeitpunkt raus, aber macht das Produkt ja nicht schlechter.
Im Gegenteil. Es zeigt sogar, dass das Produkt darüber stehen kann und nicht davon in Mitleidenschaft gezogen wird.
The Curse of Autumn.
The Curse of Autumn von Witherfall. Das waren die vier wichtigsten Releases des heutigen Tages. Wir sprechen ja eigentlich immer über die gleichzeitig mit dem Podcast erscheinen. Jetzt haben wir aber für nächste Woche auch noch drei sehr interessante, die wir zumindest kurz erwähnen wollten, die am 12.03. erscheinen.
Ja. Das
ist zum einen The Crown mit vielleicht einem der mit Sicherheit fünf besten Death-Metal-Alben, die 2021 erschienen worden sein werden. Das war grammatikalisch nicht ganz richtig. Royal Destroyer. Album des Monats in unserer nächsten Ausgabe, die nächsten Mittwoch am 10.03. erscheint. Es ist einfach fett. Schon die Songtitel sind schon der Hammer. Ich habe sie gerade nicht vor mir. Was war denn dabei? Kennst du die Songtitel auswendig? Sonst erzähl du kurz was über die Platte. Ich gucke die großartigen Songtitel an.
Was bin ich, Wikipedia? Ich muss, also nachdem du so aufgeschrien hast, als du es gehört hast, habe ich natürlich nochmal genauer hingehört. Und dann habe ich mich
gefragt. Let the Hammering Begin war der Supersong, genau. Ja, das war mein Aufschrei. The Hammering Begin war der Aufschrei, den ich gemacht habe.
Ja, da wundere ich mich, warum du so aufgeschrien hast, weil die Band war ja eigentlich immer für richtig geil Death Metal bekannt.
Das stimmt, aber irgendwie.
Es ist dir wahrscheinlich nicht so bewusst gewesen.
War das letzte Album, glaube ich, meine ich. Aber das hat mich jetzt nochmal geflasht.
Ja, ich fand's auch. Also ich find's auch richtig cool. Richtig geil. Also geflasht hat's mich jetzt nicht. Ja, schon, irgendwie.
Ultra-Faust.
Ja, Ultra. Also alles
nur keine Songtitel.
Ja, ich hier spricht ein Fan. Super Album. Also ein ordentliches Brett, wie man das so schön nennt. Kann man nicht anders sagen. Und sollte jedem Death Metal Freund ans Herz gelegt werden.
Definitiv. Aber ich glaube sogar nicht nur Death Metal Freunden, weil es auch sehr heavy metallisch dabei einfach ist. Und punkig und geil.
Ja, auch die wollen sich natürlich weiterentwickeln in ihren Möglichkeiten, sage ich jetzt mal.
Wobei sogar die zweite Albumhälfte geht gar nicht mehr so sehr nach vorn wie die erste. Da wird es dann auch so ein bisschen differenzierter sogar noch. Also ein Album, das viel zu bieten hat.
Denkst du in Zeiten von Spotify und Co. noch in Albumhälften? Interessant.
In der Tat.
Wie geht das bei einer CD?
Wie geht das bei einer CD? Ich denke immer noch, ich glaube auch, dass unsere Leser und hoffentlich auch Hörer immer noch die Kunstform des Albums zu schätzen wissen und nicht nur einzelne Songs hören, sondern sich dann auch in alten Alben reinfuchsen und die mindestens einmal komplett durchlaufen lassen, um das Gesamtkunstwerk auch mitzubekommen.
Wenn man nur einzelne Songs hört, dann hört man ja keine Songs, dann hört man ja Tracks, wie ich mich habe belehren lassen letztens. Man hört.
Du hast zu viel Musik. Du hast zu viel Musik Express gelesen, eindeutig.
Man hört Tracks und Bands bringen eigene Tracks raus, um sie online zu stellen. Also, ich sag mal, also bei uns, in unserem Genre ist es ja schon mal, wie du schon sagst, oftmals noch so der Fall, dass sie nicht nur Tracks rausbringen, sondern ganze Alben, die man am Stück hören sollte. Also ich sag nur, das neue Empyrium-Album zum Beispiel, da kann man es, klar, es wird dann immer ein Song vorab ausgekoppelt, aber wenn du da nicht das ganze Album hörst, dann kannst du auch kein Gesamtverständnis, sage ich mal, entwickeln für das, was der Künstler dir sagen will oder was du da vielleicht reininterpretieren möchtest. Mhm. Das ist irgendwie käsig. Mhm. Und bei The Crown, sage ich jetzt mal, das hat jetzt nicht so einen tragenden künstlerischen Anspruch, dass die so einen Bogen spannen, sondern da gibt es halt in jedem Song was auf die Schnauze. Ist natürlich auch eine Kunst. Aber dennoch sollte man da von Anfang bis Ende, weil es macht ja auch den Spaß aus, so, weil man so im Verlauf der Songs hört, oh, langweilig, cool, haut mich richtig um und warum ist der Song nicht der erste und so. So denke ich immer. Ich denke immer so, früher waren die ersten drei Songs sind immer die besten. So war das ja immer eigentlich. Aber das auf alten Alben ist es ja auch nicht so. Also Slayer, Rain and Blood sind ja auch nicht die, klar, Angel of Death hämmert gleich mal erstmal alles weg, aber da sind ja dann trotzdem noch im Verlauf der Platte bis zum Schluss ein Hit nach dem anderen. Wo war ich stehen geblieben? Bei der Kunst des die Kunst des Albums, genau. Die
Kunst des Albums.
Erzähl du mir jetzt mal lieber was zu Final Days von Orden Ogen, bevor wir zum letzten Album kommen, was wir vorstellen, was am 12.03. erscheinen wird, was nämlich von unseren Titelhelden sein wird, die auf dem Metal Hammer prangen, der am 10.03. erscheint. Erzähl doch mal was zu Orden Ogen Final Days, mit denen hast du ja auch gesprochen.
Genau, was mein ausführliches Gespräch mit Seb Levermann hört ihr gleich im Anschluss an unseren Sermon, sowie ihr die Story zu dem Album bei uns im nächsten Heft auch lest. Im Heft geht es mehr um das Album. In unserem Gespräch, das ihr hier im Podcast hört, werden wir uns mehr auf Sebs Leben als Produzent sozusagen konzentrieren. Auch da hat er viele spannende Dinge zu erzählen, aber ich wollte über das Album sprechen. Wie so oft bei Orden Ogern, konzeptoffenes Konzeptalbum. Es geht im Groben um Science Fiction, wobei das tatsächlich immer nur so die Oberbegriffe sind und dann spielen sie damit und drehen sich dann eigentlich doch um ganz andere Dinge. Es ist ein modernes Power Metal Album mit Hit an Hit. Ich glaube, eine so große Hitdichte gab es auch bei den grundsätzlich sehr hitdichten Orden Ogern selten, auch auf ihrem vorherigen Album Gunman haben sie das nicht so geschafft wie jetzt auf Final Days, auf dem Niveau einen Spitzen-Power-Metal-Song an Spitzen-Power-Metal-Song zu klatschen. Nerven dabei nicht mit zu bonbonbunten Melodien, was ja auch immer die Gefahr ist bei dieser Art von Musik, sondern haben auch immer noch die nötigen Ecken und Kanten. Es ist trotzdem Orden Ogern-Style modern, bisschen glatt, manchen Leuten bestimmt zu glatt, aber abwechslungsreich, spannend. Man geht mit vielen Ohrwürmern aus diesem Album raus, auf jeden Fall am Ende.
Glaubst du, dass sie eine Chance haben, so in die erste Liga aufzusteigen?
Ich würde es ihnen gönnen, gerade weil sie jetzt zwei, drei Alben, richtig starke Alben im Stück geschafft haben, rauszubringen. Oh, vielleicht sind sie zu speziell, um in die allererste Liga aufzusteigen, weil man schon so, man braucht schon so ein Faible für vielleicht kitschigen, leicht symphonischen, modern angehauchten Power Metal. Und gleichzeitig fehlt der ganz große Partyfaktor, den halt Bands wie Sabaton oder Powerwolf haben. Dafür sind Orden Ogern zu vielschichtig wahrscheinlich sogar. Und ich will nicht sagen, stehen sich damit selbst im Wege, weil das klingt zu negativ, weil sie wollen ja so anspruchsvoll auch sein. Aber wahrscheinlich sind sie zu anspruchsvoll für die erste Liga. Die allererste Liga. Was nicht heißt, dass sie mit diesem Album es nicht schaffen könnten, auch nochmal neue Fanschichten auch nochmal zu erreichen, die vielleicht mit ihnen vorher nicht so klar kamen, weil sie tatsächlich auch als Songwriter noch mehr gewachsen zu sein scheinen. Satz Ende. Hörst du mich noch?
Ich höre dich wieder, ja.
Na dann. Hast du nicht gehört, was ich gesagt habe? Dann hörst du es
am Freitag. Doch, ich höre dir nie zu. Wie, du sagst auch was?
Ah.
Ich rede doch die ganze Zeit. Ich muss hier immer die schmutzigen Geschichten über die Bands da draußen erzählen.
Und ich erzähle nur die netten Geschichten, ja.
Natürlich. Good Cop, Bad Cop nennt man das. Mhm. Apropos Good Cop, Bad Cop. Mhm. Der Sänger dieser Band, über die wir jetzt sprechen werden, hat auch unter anderem schon mal einen Polizisten gespielt. Die Anmoderation spare ich mir mal auf, wenn ich ihn in den Podcast als Talkgast einlade, was hoffentlich in den nächsten Wochen der Fall sein wird.
Aha.
Aber wir wollen über das am 12.03. erscheinende Album der deutschen Band Eisbrecher noch mal kurz sprechen. Unsere Titelhelden im Monat April, am 10., mhm. ja, im Monat
April, am 10. Ausgabe, die Mitte März erscheint, genau.
Ja, wir haben von der Band eine exklusive 8-Song starke Anreihung von Hits als extra CD fürs Heft bekommen. Rare Sachen, die noch nie auf CD veröffentlicht worden sind, etc. Rare Sachen, Live-Aufnahmen, neue Songs. Lohnt sich auf jeden Fall, und das nicht nur als Fan. Und das neue Album von Eisbrecher heißt Liebe, Macht, Monster. Also die Liebe, die Macht, die Monster. Das Monster, Liebe, Macht, Monster. Oder heißt es Liebe, Macht, Monster?
Weißt Sie du's? Selber schreiben es, glaube ich, auf ihrer Website klein. Also ein kleines Macht. Was bedeutet, dass Liebe Monster Macht?
Sie schreiben es groß.
Sie selber auf ihrer Website haben es klein geschrieben, meine ich.
Echt? Sie selber?
Ich glaube tatsächlich.
Also die Plattenfirma schrieb es groß. Liebe Macht Monster. Aber
dass Plattenfirmen nicht immer genau wissen, was sie veröffentlichen, wissen wir doch auch.
Denn sie wissen nicht, was sie tun. Aber naja, es ist ja auch Auslegungssache und da fängt es ja schon an mit dem Wortwitz dieser Band. Also Alex Weselski, Sänger dieser Band, und Noel Pix, Gitarrist, Sound Mastermind hinter den ganzen Melodien, hinter den Soundwänden, hinter den Knöpfen, der Mann der kompletten musikalischen Struktur. Die beiden zusammen bilden so halt den Eisbrecher, und das Album ist an Härte, sie haben einiges zugenommen an Härte in den letzten Jahren, deswegen auch wieder hier bei uns ganz weit vorne im Fokus. Das Album ist sehr hart und es reiht auch dort ein Hit sich an den nächsten, inklusive sehr interessanter, textlicher, naja, wie will ich es nennen, Meinung, die Alex so, sage ich mal, von sich gibt, was ich ganz cool finde. Also eine Band das Album ist hart, es würde jedem gefallen, der die Band mit dem großen R mag, und jedem gefallen, der harte Rhythmen mit deutschem Texten mag. Und wir reden jetzt nicht von dem längst angestaubten und fast vergessenen Begriff Neue Deutsche Härte. Das hat damit eigentlich überhaupt nichts mehr zu tun. So haben die es vielleicht mal angefangen. Aber sie sind wirklich in dem Spannungsfeld der Großen mittlerweile selber groß geworden. Und das Album wird ihren Ruf, ihre Größe untermauern. Und es zeigt, dass es immer noch eine deutsche Band gibt, natürlich neben Hämatom, die es schafft, wirklich spannende, harte Songs zu produzieren.
Hm.
So ein Plädoyer Ende. Und was?
Und Ja, wie von dir auch schon angedeutet, sehr, sehr stilvielfältig. Ich glaube tatsächlich, dass die Band es nochmal geschafft hat, ganz viele neue Einflüsse auch auf dem Album zu verarbeiten und sich stilistisch nochmal weiter zu öffnen und einen breiteren Sound aufzumachen dabei.
Ja, das, und es liegt halt da, ich meine, was ich so schön finde an der Band ist, dass sie einfach, ich habe hier die letzten Alben mitverfolgt, das Coveralbum war jetzt so ein bisschen der Pandemie geschuldet, was letztes Jahr rauskam, nach dem Motto, das neue Album ist fertig, was machen wir? Wir machen noch ein Coveralbum, das schießen wir dann raus und schauen mal, was die Pandemie mit sich bringt. Jetzt ist die Pandemie nicht unbedingt besser geworden, aber das Album muss jetzt raus, es war fertig. Und sie steht einfach nicht auf der Stelle. Also sie haben sich trotz der langen Zeit, die sie schon unterwegs sind, immer wieder neu erfunden. Jetzt haben sie auch ein komplett neues Image mit diesem schwarz-gelben Achtung Biohazard, Vorsicht Gefahr Nummer. Dann hatten sie immer dieses Es wird kalt und mit ihren Eisbären und sowas irgendwie alles im Start. Und das ist schon wirklich interessant zu sehen, dass sie es geschafft haben, sich überhaupt weiterzuentwickeln. Ich meine, jetzt in der jetzigen Zeit sowieso, wo es halt so ein bisschen, naja, wo viele Bands einfach so ein bisschen, naja, kreativitätsmüde geworden sind sie genau das Gegenteil. Also es ist wirklich, also Liebe macht Monster ist einfach schön knallhart auf den Punkt geballert mit geilen deutschen Texten.
Und ein paar Songs aus dem Album, das am 12.03. erscheint, kann man vorab schon auf der dem Metal Hammer beiliegenden CD ab dem 10.03. hören. Und weitere rare und exklusive Tracks, die es sonst nirgendwo gibt.
Richtig.
Oder fast nirgendwo.
Und die es auch nur einmalig bei uns auf dieser CD gibt und dann verschwindet die wieder vom Markt. Dann könnt ihr sie teuer bei Discogs kaufen.
Also schnell sein, nächsten Mittwoch. So, dann gehen wir ein paar Schritte zurück zu Orden Ogan. Oder?
Gehen wir?
Tun wir. Ich habe gar nicht mehr so viel zu moderieren. Ich habe das versehentlich schon gemacht, als ich eigentlich über das Album sprechen wollte. Darum lasse ich jetzt einfach Seb Levermann an der Stelle loslegen. Wir haben vor ein paar Wochen miteinander gesprochen, als draußen noch Eis und Schnee lag. Von daher unterhalten wir uns vorher kurz über das Wetter und die kalten Füße und die Schneemassen, die überall rumliegen. Wundert euch nicht, nur weil ihr jetzt Frühling habt. Die Zeit reist ja mit.
Aber du weißt doch, dass man immer vor, du musst immer vor, also als, selbst als, in, als einflussnehmender Podcaster musst du doch so vorausschauend sein und sagen, wenn du auch im tiefsten Winter bei minus 20 Grad produzierst, dass du gerade am Strand sitzt und dir die Sonne auf den Pelz brennt. Das musst du doch drauf haben. Ich meine, beim letzten Mal waren wir schon so blöd und haben so getan, huhu, wir haben einen Überraschungsgast und wir sagen es euch nicht. Dabei stand in jeder Podcast-Beschreibung im Internet, wer denn unser Gast ist. Aber nichtsdestotrotz, ich freue mich auch, was Sebastian Seb Levermann über die Final Days zu erzählen hat.
Hallo Sieb, es freut mich, dich zu hören. Wo erreiche ich dich denn?
Du erreichst mich gerade in Arnsberg in meinem Studio, in dem ich fleißig am Werkeln bin. Nicht an Orden Ogan, das ist Gott sei Dank endlich fertig. Aber ja, wir sind auf jeden Fall eingeschneit bis unter die Ohren gerade zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung und es freut mich auch, mit dir zu reden.
Genau, wir sind gerade mitten im, wie heißt das Wetterphänomen, Polarwirbelsplit. Euch hat es auch ziemlich krass erwischt, ja?
Total, ja, wie gesagt. Also ich habe vorhin tatsächlich echt bis zum Knie im Schnee gesteckt draußen, ja. Das habe ich also, Kumpel vor mir sagte das vorhin, er hat das seit seiner Kindheit hier nicht erlebt. Das kann ich nur so bestätigen.
Ja, krass, ich mag ja Schnee, ich finde das ja schön. Wir haben hier in Berlin auch 3 cm Schnee, die Stadt steht still. So viel Schnee gab es hier schon seit langem nicht mehr, kommt damit klar. 3 cm und es reicht.
Ja, ich meine, wir sind hier viel gewohnt, ne? Aber das ist jetzt schon extrem, also das muss man echt sagen.
Aber an Extremsituationen sind wir auch schon gewöhnt. Dementsprechend steige ich damit vielleicht auch gleich ein. Du sagst, das Album, das neue Orden Ogan Album Final Days, euer 7. wenn ich richtig gezählt habe, ist endlich fertig. Ist es nicht schon seit letztem August fertig, wo es eigentlich hätte erscheinen sollen?
hätte erscheinen sollen, Konjunktiv, nein. also wir zählen die Geschichte von Orden Ogern eigentlich erst so richtig ab 2008. Da kann man mal direkt anfangen, irgendwie so ein bisschen die diese ganzen komischen Wikipedia-Sachen aufzuräumen, die da falsch stehen. Also wenn da irgendeiner der Hörer das hier gerade sieht, mein Gott, irgendeiner, erbarm sich mal bitte und mach mal diesen Wikipedia-Artikel richtig. Also es gab zwar eine Phase vor 2008, aber danach ist die Band, die dann damals unterwegs war, das hat eigentlich nicht so richtig viel mit dem zu tun, was jetzt Orden Ogern ist. Also wir zählen ab 2008 mit Veil als erstes Album unsere professionelle Karriere. Dementsprechend wäre Final Days das sechste Album. Mhm. Und die Sachen vorher waren halt Demos und so. Und wie gesagt, also ich glaube im Jahr 2006 bis 2007 oder so. Also wir waren auch mal eine ganze Zeit lang aufgelöst und haben uns dann im Prinzip also neu reformiert als Band und haben so als Hommage an unsere Schülerband-Zeiten halt diesen Namen wieder gewählt. Und so aus heutiger Sicht könnte man sagen, es wäre vielleicht schlauer gewesen, sich da einen anderen Bandnamen zu suchen, aber jetzt ist das Kind schon im Brunnen gefallen und das geht jetzt schon relativ lange so, ja.
Gut, konnten wir gleich mal Wikipedia korrigieren. Das ist doch schon mal sehr wichtig und sehr gut.
Ich weiß nicht, was deine Frage gerade war.
Die wiederhole ich gerne nochmal, gar kein Problem. Du sagst, dass das Album sei endlich fertig. Ich war der Meinung, es sei schon seit mindestens letztem August fertig, wo schon mal ein Release-Termin im Raume stand zumindest, der dann aber Corona-bedingt gekippt wurde. Oder vermeintlich Corona-bedingt.
Vermeintlich Corona-bedingt. Also ich glaube nicht an derlei Dinge, aber man könnte in diesem Fall fast sagen, man hatte das Gefühl, dass irgendjemand nicht wollte, dass dieses Album fertig wird. Diesmal war so dermaßen der Wurm drin, dass man mittlerweile eigentlich nur noch lachen kann. Also wir haben in so vielen Phasen der Albumproduktion so total dämliche Rückschläge erhalten, die mich teilweise, also ich kann mich bestimmt an 20 Situationen erinnern, die mich mindestens eine Woche zurückgeworfen haben im Writing- und Mixing-Prozess, sage ich jetzt mal. Wir haben, nur mal als Beispiel, normalerweise Drumaufnahmen gehen relativ schnell mit Dirk, der ist super fit, der weiß, was er da tut, irgendwie, wir haben da immer Spaß und arbeiten das aus, aber ich bin 5 Tage nacheinander jeden Tag zum Musikladen gefahren, weil irgendwas kaputt gegangen ist. Also er hat sein Ridebecken durchgeklopft. Welcher Schlagzeuger klopft sein Ridebecken? Das passiert nicht, ne? Deswegen sage ich, dann hatten wir irgendwie Brummen auf den Gitarrenaufnahmen. Ich musste ein anderes Studio anmieten, weil also irgendwas mit dem Strom war. Als die Gitarren fertig waren, komme ich wieder in mein Studio. Alles ist wieder gut. Ja, also solche Geschichten, das ist also wirklich ganz, ganz komisch. Eine Menge davon, denn Corona war für uns eigentlich tatsächlich nur noch so die Kirsche obendrauf. Und da haben wir dann gesagt, okay, ja, jetzt kommt halt auch noch eine Pandemie dazu. Ja, was soll's. Ne? Also,
wann habt ihr euch dann tatsächlich entschieden zu sagen, nee, lass mal langsam machen?
Mit langsamer machen hatte das nichts zu tun, sondern einfach nur mit fertig werden und der Möglichkeit, das zu schaffen. Also das war relativ zeitgleich, als dann auch die Meldung auf Facebook kam. Ich weiß nicht mehr genau, wann das war. Aber irgendwann muss man sich dann halt einfach eingestehen, okay, so kriegen wir es nicht durch. Und man hört dann so schlaue Sprüche von links und rechts. Ja, irgendwann muss auch mal ein 80% Ergebnis okay sein. Und dazu kann ich nur sagen, also Orden Ogern ist für mich, obwohl ich sonst irgendwie gar nicht so der Power-Metal-Hörer bin oder so, bei Orden Ogern ist bei mir echt so eine Herzenssache. Das ist wirklich einfach das, was ich machen möchte. Ich liebe das, diese Art von Musik zu schreiben, zu komponieren. Das ist wirklich das, was ich tun will, mein ganzes Leben lang schon. Und für mich ist es, das klingt so bescheuert. Ne? Ich finde das immer so doof, sowas so zu sagen. Aber ich würde da also aus meiner Perspektive wirklich von meiner Kunst sprechen, sage ich jetzt mal. Ja, und das ist, also für mich ist es echt maßgeblich wichtig, dass ich mich damit verwirklichen kann und es muss für mich komplett sitzen. Also ich muss hinterher ein Album haben, was ich am Stück hören kann und sagen kann, okay, das ist das Beste, was wir jetzt machen konnten zu dieser Zeit. Und tatsächlich ist es jetzt mit Final Days auch so, da ist also keine einzige Sekunde mehr drin, die mich irgendwie stört oder wo ich irgendwie denke, das hätten wir irgendwie anders machen können. Und wie gesagt, das ist für mich ein relativ wichtiger Faktor und deswegen würde ich lieber ein Album verschieben und es später bringen, wenn ich es dann besser machen kann, als dass ich irgendwas rausbringe, wo ich nicht 100%ig hinterstehe.
Okay, gute Einstellung auf jeden Fall auch. Wie lange habt ihr dann jetzt final daran gearbeitet?
Also da halt irgendwann der Zeitplan so gesprengt war, dass dann natürlich auch noch andere Sachen dazwischen kamen, die man dann auch noch übernehmen muss. Ich meine, ich weiß ja, ich habe ja auch mein eigenes Studio, wo ich auch mit anderen Bands arbeite und so. Da gab es ja auch ein paar Sachen, die dann damit noch kollidiert sind, aber es waren auf jeden Fall etliche Monate. Also wir haben die Drum-Aufnahmen, also das erste, was wir wirklich komplett wirklich für das Album recorded haben, was dann hinter drauf geblieben ist, waren die Schlagzeugaufnahmen. Das war im Dezember 2019 und ich glaube, den finalen Mix habe ich an Heiligabend abgesegnet, 2020.
Das ist eine lange Produktionszeit.
Das ist eine lange
Produktionszeit. Mit Unterbrechungen natürlich, klar. Ja. Okay, schön. Jetzt ist es endlich fertig. Wir kommen nachher nochmal auf die Produktion, die Aufnahmen zu sprechen und auch auf dein anderes Leben sozusagen als Produzent. Bleiben wir jetzt kurz beim Album und sprechen tatsächlich über das, was wir jetzt zu hören bekommen, endlich. Ein quasi Konzeptalbum über Science Fiction. Ihr habt es Dark Science Fiction überschrieben. Warum fiel die Wahl diesmal auf diesen Themenkomplex, nenne ich ihn mal?
Das war relativ einfach tatsächlich. Also bei uns ist es immer so, wir haben immer so Konzeptalben, die keine sind. Also es gibt immer so ein gemeinsames Setting. Das war bei Gunman halt dieses Dark Wild West Ding. Bei Gunman war es 2017 dem geschuldet. Wir haben die ersten drei Songs geschrieben und irgendwie hatten wir so Melodien, die sehr nach Western Soundtracks klangen. Und dann haben wir gedacht, jo, dann wird das wohl unser Western-Album. Also das hat sich so ergeben. Und wir sind halt eine Band, die sehr publikumsnah ist und oder versucht das zu sein. Wenn wir die Möglichkeit haben, nach Shows zum Merchstand zu gehen, Autogramme zu geben, mit den Leuten zu reden, Fotos zu machen und so weiter, dann tun wir das sehr gerne. Und nachdem wir so das 100. Mal ungefähr gehört hatten, jetzt habt ihr schon das und das gemacht und apokalyptische Eiswelt und Cowboys, was soll denn jetzt noch kommen? Alistair Vale im Weltraum? Ja, also wenn man das zum 100. Mal gehört hat, dann denkt man sich immer, okay, dann ist das wahrscheinlich so eine self-fulfilling prophecy und dann werden wir jetzt wohl ein Sci-Fi-Album machen müssen. So. Und es war ein großer Spaß. Was wir festgestellt haben, ist, dass im Vergleich zu Western gibt es eigentlich in Sci-Fi nichts, wo man sagen würde, also als musikalisches Motiv, das ist eindeutig Sci-Fi. Es gibt da ja wirklich sehr, sehr unterschiedliche Arten, wie jetzt Science-Fiction-Filme zum Beispiel akustisch untermalt werden können. Von irgendwelchen Hans Zimmer-Orgeln in Interstellar. War das überhaupt Hans Zimmer? Ich glaube schon. Bis zu reinen klassischen Filmscores wie in Star Wars oder sowas. Es gibt ja wirklich alles. Insofern haben wir dann bei diesem Album eigentlich einfach mehr auf Effekte gesetzt. Das gibt halt irgendwie diese Vocoder-Effekte zum Beispiel auf den Gesängen, die irgendwie vom Death Forever zum Beispiel fälschlicherweise als Autotune-Effekte bezeichnet worden sind. Also das möchte ich mal kurz klarstellen. Es gibt auf diesem ganzen Album nicht eine einzige Instanz Autotune. Das ist ein Vocoder. So ein Vocoder ist ein Vocal Synthesizer, der bereits 1938 entwickelt worden ist und auch zum Beispiel von Phil Collins in The Air Tonight benutzt worden ist. Also es ist völlig legitimes musikalisches Stilmittel. Und wir fanden das halt irgendwie schön passend zu dieser Sci-Fi-Thematik, ja, und alles andere, was wir sonst noch benutzt haben, sind halt einfach so Synthesizer und Keyboard-Soundeffekte, die irgendwie so ein bisschen futuristisch halt klingen, um das zu untermauern. Aber ich denke, im Kern ist es ein Orden-Ogern-Album. Also das, was Orden-Ogern immer ausgemacht hat, ist hier auch so zu hören.
Grundsätzlich, um vielleicht auf das Oberthema nochmal zu kommen, ist das Spannende an Science-Fiction-Geschichten, auch an Star Trek, auch an Blade Runner und was es alles gibt, ja, dass es nicht nur um Laserschlachten geht, sondern dass damit eigentlich sehr, sehr menschliche Themen behandelt werden, sehr, sehr gesellschaftliche, aber halt, mit viel Fantasie, mit technischen Neuerungen, mit Gedankenexperimenten und mit Laserkanonen. Das ist was, was ihr auf dem Album demnach auch, bewusst so umgesetzt habt, ja?
Ja.
Ja, schön. Ja, niemals Ja-Nein-Fragen stellen, habe ich in der Journalistenschule gelernt.
aber nein, du hast es ja gut zusammengefasst. Was soll ich da fällt mir nicht mehr zu ein. Ja,
dann frage ich dich nach deinen liebsten Science-Fiction, ich nenne es mal Franchises, ob es jetzt Bücher, Serien, Filme sind. Was hast du denn da neben Star Trek?
Ich bin nicht neben Star Trek. Koexistiert nichts neben Star Trek. Star Trek ist schon die Nummer eins, auf jeden Fall. Ansonsten würde ich von Franchises, also ich meine, klar, ich mag auch Star Wars, aber das ist eigentlich eher ein Western irgendwie in einem anderen Setting. Mhm. Da ich ja großer Horrorfilm-Fan bin, Event Horizon ist halt einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Und eigentlich kann man grundsätzlich sagen, also alles, was irgendwie sehr Science-Fiction-lastig ist, kommt bei mir sehr gut an. Aber doch, Star Trek ist tatsächlich, also vor allem muss ich echt sagen, The Next Generation ist nicht zu toppen. Voyager hat ein paar sehr gute Staffeln gehabt. Die neueren Sachen, die dann gekommen sind, bin ich nicht so der Riesenfan von. Ich habe mir das auch alles angeguckt, aber ich glaube, die Drehbuchschreiber waren doch deutlich zu Picards Zeiten die besten.
Das kann man so sehen auf jeden Fall. Gerade die, du hast auf die aktuelle Star Trek-Serie Discovery angespielt, wahrscheinlich hat ihre Drehbuchschwächen auf jeden Fall. Auch wenn ich vieles daran sehr mag und mir die Serie nicht kaputt reden lassen will. Auch nicht von dir.
Nee, gar nicht. Ich mag das auch, aber es ist wirklich, also ich habe zum einen finde ich, dass vor allem die erste Staffel sehr viele Sachen, die Star Trek eigentlich ausmachen, eben, wie wir das gerade schon besprochen haben, das generelle Menschenbild und wie sich die Menschheit weiterentwickelt haben und so weiter, das fällt ein Stück weit hinten über. Auch, dass durch die Replikatoren und so weiter eigentlich überhaupt gar keine Notwendigkeit mehr ist für irgendwelche hochwertigen Tauschgüter oder Geldsysteme oder so ähnlich. Das wird in Discovery auch irgendwie über den Haufen geworfen. Das finde ich ein bisschen blöd und die zweite Staffel finde ich zum Beispiel deutlich besser, finde aber nur, dass die sehr, sehr starke Drehbuchschwächen hat. Also sind echt krasse Logiklöcher drin. Und also ich meine, es muss nicht alles perfekt ausgearbeitet sein, aber wenn ich Verständnisprobleme habe, das ist, wo du es vorhin angesprochen hast, Interstellar ist auch so ein Film, der ist extrem hochgelobt worden ich kenne auch viele Leute, die den sehr mögen. Ich fand den auch von den Schauwerten her, fand ich den auch super, aber es ist einfach unfassbar unlogisch. Und da passieren Sachen, die einfach nicht zu erklären sind, weil das Buch einfach schlecht ist. Ne? Also jetzt ich mal eine einzige Beispielszene, er kommt am Ende aus diesem Wurmloch da irgendwie raus und treibt im All, wird aufgegriffen, okay. Die Wahrscheinlichkeiten, da brauchen wir noch nicht mal drüber zu reden, trifft dann seine vergreiste Tochter, ja, die ihm dann sagt, er hat jemanden, der auf ihn wartet. Das ist dann diese Anne Hathaway, die dann irgendwo auf diesem anderen Planeten ist, hinter dem Wurmloch. Ja?
Ja.
Und dann zieht er wieder los und fliegt mit diesem kleinen Gleiter da irgendwie durch das Wurmloch, was halt gerade vorher verschwunden ist. Das hat sich ja geschlossen. Also durch das geschlossene Wurmloch fliegt er wieder zurück.
War das so? Ja.
Das war so, ja. Und dann habe ich mich halt auch gefragt, woher seine vergreiste Tochter überhaupt weiß, dass Anne Hathaway noch am Leben ist. Ja. Das ist das, was ich meine. Es sind einfach so komplette Logiklöcher da drin, wo man sich einfach denkt, das hätte man einfach mal ein bisschen mehr durchdenken können, hätte man es vielleicht ein bisschen schlauer machen können. Also das vierdimensionale Bücherregal irgendwie das nochmal dahingestellt. Okay, das nehme ich irgendwie als Sci-Fi-Stilmittel. Von mir aus. Aber solange es, also sobald also Personen Dinge wissen, die sie eigentlich nicht wissen können und so weiter, da denke ich mir dann, okay, das hätte man als Drehbuchschreiber wirklich besser machen können. Und da kannst du die besten Schauwerte der Welt haben, dann wird es halt irgendwie blöd. So.
Ein sehr aufmerksamer Zuschauer und sehr, sehr drin im Thema Science Fiction. Das macht Orden Ogen ja tatsächlich aus und besonders. Ihr habt immer eine Art Konzept, aber immer ein komplett anderes. So Powerwolf haben Vampire und Werwölfe, Sabaton haben ihre Panzer, Gloryhelm haben ihre Alienkrieger, ihr hattet Cowboys, ihr hattet die Eiswelt, ihr habt jetzt Science Fiction. Das ist kreativ, ja echt ein super Pfund. Erschwert euch das aber vielleicht auch so ein bisschen, in Anführungszeichen, die Magenbildung, wie der Herr von der Plattenfirma vielleicht sagen würde?
Ich glaube nicht. Ich glaube, dass die Leute, die Orden Ogern für sich entdeckt haben, musikalisch immer das bekommen, was sie an der Band schätzen. Das ist also, ich meine, wir entwickeln uns weiter. Du hast halt manchmal die ganz alten Fans dabei, die sagen, oh, wir hätten gerne dieses progressiv vertracktere Zeug, was ihr damals auf Easton Hope gemacht habt, wieder ein bisschen mehr. Es gibt dann Leute, die irgendwie Gunman total abfeiern und irgendwie mit den älteren Platten nicht so viel anfangen können. Aber es ist eine natürliche Entwicklung. Und man kann immer hören, dass es die gleiche Band ist. Und es ist auch ein sehr, 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 sehr eigener Sound. Also es gibt schon den Orden Ogern Sound, würde ich schon sagen. Und insofern, ich glaube, das macht das ganze Ding einfach ein bisschen interessanter. Und sobald man die Band für sich entdeckt hat, weiß man das ja auch. Dass es jetzt halt nicht die Elfen in grünen Strumpfhosen sind, sondern es
ist halt. Außer vielleicht auf dem nicht ein Album, wer weiß.
Nee, ich glaube, es wird eher irgendwie in einem Atom-U-Boot spielen, aber wir schauen mal.
Auch spannend. Den Sound hast du gerade angesprochen. Wenn ich jetzt den Sound des neuen Albums mit Gunman vergleiche, ich habe so den Eindruck, es sei irgendwie dichter und gleichzeitig größer geworden. Habt ihr irgendwas geändert? Ist das so oder lag das in meinen Kopfhörern?
Nee, also ich glaube schon, dass tatsächlich Final Days das bisher bestproduzierte Album ist, was ich überhaupt gemacht habe. Also nicht nur von den Orden Ogern Alben, sondern von allem, an dem ich so gearbeitet habe. Und ich glaube, das ist einfach jetzt die langjährige Erfahrung und dann einfach wissen, worauf es ankommt, einfach alles richtig machen von Anfang an. Und wir sind halt, wie ich das vorhin schon sagte, das ist für mich ist das echt eine Herzensangelegenheit und wir stecken da unfassbar viel Arbeit rein. Und deswegen sagte ich das vorhin auch, da ist auch keine Instanz Autotune und so weiter. Die Sachen werden so lange gesungen, bis sie den perfekten Ausdruck haben, bis sie perfekt intonieren. Wir nehmen die Drum-Sachen so lange auf, bis das alles sitzt und so. Es ist alles handgemacht. Mhm. Und irgendwann, wenn du halt, ich sag jetzt mal, im dreistelligen Bereich oder wahrscheinlich sogar im vierstelligen Bereich irgendwann mal an Alben mitgearbeitet hast, dann weißt du auch irgendwann, worauf es ankommt. Also irgendwann kickt halt die Erfahrung auch so ein. Dann hört man irgendwie sehr, sehr genau. Und gerade im Fall Orden Ogern wusste ich auch, wo ich hin wollte. Also ich wollte einen sehr offenen, sehr großen, sehr fetten Sound. Mhm. Und das haben wir auf jeden Fall erreicht. Und also ich habe mir das für mich bewahrt, dass ich immer noch auch der Metal-Fan bin, der einfach auch, also ich habe nicht nur irgendwie nach Genres irgendwie früher schon gehört, sondern ich habe auch früher schon immer nach Sound gehört. Also Sachen, die irgendwie ultra fett produziert waren, das hat mich sehr, sehr früh angesprochen. Und wenn ich dann irgendwie früher so die ersten Sachen, die von Andy Sneap kamen, irgendwie die so dermaßen geballert haben im Vergleich zu allem anderen, was sonst auf dem Markt war, das hat mich halt irgendwie immer schon begeistert. Und ja, also bei der Orden-Ungarn-Platte war es wirklich so, ich habe mich dann, als dann, wie ich gerade sagte, Weihnachten 2020 an Heiligabend selber habe ich mich hier bei uns am See gesetzt und die Platte reingepackt ins Auto und dann nochmal mit frischen Ohren durchgehört und hat es mir echt das Grinsen ins Gesicht gedrückt bei der Produktion und gedacht, mein Gott, ist diese Platte jetzt fett geworden und also alleine soundmäßig macht es echt schon Bock. Selbst wenn man mit der Mucke nichts anfangen kann, kann man trotzdem den Sound genießen.
Du hast vorhin schon ein bisschen zur Produktion des Albums erzählt und wie es so ist, die eigene Band auch zu produzieren und so weiter und so fort. Das würde ich jetzt gerne noch ein bisschen ausführen, sozusagen dein Leben als Produzent und auch als Produzent der eigenen Band, was ja doch mal eine ganz eigene Herausforderung ist, wahrscheinlich die eigene Band zu produzieren, weil man da ein bisschen vielleicht Gefahr läuft, betriebsblind zu werden, oder ist das gar nicht so der Fall?
Nee, betriebsblind tatsächlich nicht. Ich glaube, das habe ich eigentlich ganz gut drauf, da irgendwann zu wissen, wann mal gut ist. Mhm. Aber das größere Problem ist eher, als Producer der eigenen Band eine Vision im Kopf zu haben und wenn man dann dazu auch noch Perfektionist ist, die wirklich mit allen Mitteln zu versuchen umzusetzen. Und es ist, also ich sag mal so, diesen reinen Producer-Job im Sinne von wirklich produzieren, mache ich ja fast nur bei Orden Ogern. Und jetzt ja seit zwei Alben jetzt, also mit dem aktuellen Album, was jetzt kommt, bei Brainstorm, die mich halt auch gefragt haben und gesagt haben, pass auf, wir finden das super, was du machst und wir machen schon so lange Platten zusammen. Wir hätten Bock, mit jemandem zu arbeiten, der wirklich auch kreativ mit reingeht und der auch sagt, okay, unsere Sachen mal ein bisschen auseinander nimmt und sagt irgendwie, vielleicht ist hier mal eine neue Idee, überlegt mal und ne, vielleicht können wir das so oder so machen. Und das macht mega Bock mit den Jungs, weil die wirklich offen sind für sämtliche Vorschläge, die man da so bringt. Letztendlich bleibt die Entscheidungsgewalt natürlich irgendwie immer bei der Band, völlig klar. Ich will die ja auch nicht komplett verdrehen, würde ich nie tun, aber es macht sehr, sehr großen Spaß, weil das ist, was ich eigentlich immer machen wollte, nämlich auf einem wirklich professionellen Level mit einer Band, die das auch umsetzen kann und auch guten Musikern kreativ an Musik zu arbeiten. Also das ist zum Beispiel das, was ich mit Brainstorm tue. Viele andere Jobs, die ich mache, sind oft auch reine Mixing- und oder Mastering-Arbeiten. Also wenn ich, das ist nicht negativ gemeint, aber wenn ich jetzt von Rhapsody of Fire rede, ein Alex Staropoli, wenn ich dem sage, ey, schmeiß mal da die Brücke raus, irgendwie die ist scheiße und mach da mal lieber eine Strophe hin, da wird er mir einen Vogel zeigen, ja, also weil Alex Staropoli sehr, sehr genau weiß, wie Rhapsody of Fire zu klingen hat. Und da ist es wirklich, und er macht das auch super, also es weiß er besser als kein anderer. Wenn ich nur irgendwas erzählen würde, ich würde es nur verdrehen, ja. Und insofern, da bin ich dann dafür zuständig, einfach die Sachen, die zu produzieren, bestmöglich klingen zu lassen. Ja? Also irgendwo wird es aufgenommen, einer sagt, mach mal hübsch. Genau, ja. Und mit Oran Ogan ist es dann eben von Songwriting über die Gesamtkonzeptionierung bis hin zum Recording, Mixen, Mastern, alles in allem. Und es macht mega Spaß. Also das ist das, was wirklich am meisten Bock macht, ist allerdings auch am kräftezehrendsten. Weil, wie ich gerade schon sagte, wenn man eine Vision im Kopf hat, und es funktioniert nicht so, wie es soll. Ich glaube, das ist die große Stärke eines Produzenten, ist wirklich erkennen zu können, wann Dinge nicht funktionieren. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Und wir haben also so ein Beispiel, ist dieser Song Alone in the Dark mit der Ilva von Brothers of Metal, der auch auf dem Final Days Album ist. Er war ursprünglich gesangstechnisch eine Oktave tiefer geschrieben. Also ich habe den sehr, sehr, sehr tief gesungen, in so einer baritonartigen Stimme. Und es hat einfach nicht funktioniert. Wir haben den Song gehört, alle haben gesagt, ja, ist ein netter Song, aber irgendwie hat es nicht gezündet. Und wir sind halt so, wir gehen dann halt einfach die extra Mile und ich bin jetzt auch nicht der Typ, der unfassbar schnell ist mit sowas, wenn ich sage, okay, ich singe jetzt einen Song neu, dann dauert es halt auch ein bisschen, weil ich mir halt wirklich sehr viel Mühe damit gebe. Und dann habe ich mich halt hingesetzt und habe den kompletten Song nochmal komplett neu gesungen. Und das ist jetzt die Version, die jetzt auf dem Album gelandet ist, und das ist absolut wert. Also der Timo von FM sagte zum Beispiel, er hört diesen Song wie eine komplett neue Nummer, als hätte er diesen Track niemals vorher gehört. Und das ist das, was ich meine. Man muss verstehen, wenn man Sachen sieht, dass sie nicht funktionieren, und sich halt diesen weitestgehend objektiven Blick irgendwie behalten. Das ist, glaube ich, so das wichtigste Kriterium.
Ja, und am Anfang des Interviews, ich fand es ganz witzig, hast du gemeint, bei 80% aufhören, das geht bei deiner eigenen Band nicht. Bei den anderen doch aber auch nicht, oder?
Jein. Wirklich, ja, also ich muss wirklich sagen, jein. Es ist schon der, also ich sag mal so, ich würde eine Band, mit der ich arbeite, immer so gut machen, wie ich es kann. Ich habe mich vor ein paar Jahren hingesetzt, als das wirklich so ein bisschen Fahrt aufgenommen hat, irgendwie mit meinem Tonstudio-Kram, und habe mir überlegt, wo möchtest du eigentlich hin damit? Es war damals eigentlich schon so, ich habe damals mit Oran Ogan schon genug Geld verdient, sage ich jetzt mal, dass ich damit irgendwie klargekommen wäre. Es ist auch jetzt so, es ist eine absolute Luxussituation. Ich kann entweder Oran Ogan machen oder das Studio oder beides, je nachdem, wie es gerade so passt. Das würde beides gut genug laufen. Und dementsprechend war ich nie darauf angewiesen, mit irgendwelchen Bands zu arbeiten, sondern ich konnte mir tatsächlich immer meine Bands aussuchen, oder zumindest, ob ich mit den Bands, die dann auch angefragt haben oder wie auch immer, arbeiten wollte, oder ob ich einfach keine Zeit. Es gibt also genug Jobs, die ich auch einfach absage, weil ich es einfach zeitlich nicht schaffe oder weil ich das Projekt vielleicht nicht so gut finde.
Ja.
Und dieses 80%-Ding, ich muss das jetzt ein bisschen relativieren. Also wenn ich jetzt irgendeine Band mische, ich würde immer mein Bestes geben dafür, weil also mein Hauptziel, also es ist am Ende meine Visitenkarte. Mein Hauptziel ist, das so gut zu machen, wie ich es kann. Aber, jetzt kommt das Aber, was ich deutlich besser kann bei Fremdproduktionen, ist zu abstrahieren, ob irgendeine Mini-Kleinigkeit, die irgendwo im Hintergrund passiert, hinterher irgendeine Art von Relevanz hat. Und es ist tatsächlich wirklich so, dass man manchmal irgendwelche Gesangsnebenstimmen oder so, die vielleicht nicht so ganz hundertprozentig waren, im Kontext absolut keinen Unterschied mehr machen. Bei Oran Ogan wäre es aber so, wenn ich die singe, weiß ich, dass ich die nicht 100% gesungen habe. Und dann würde ich es halt nochmal machen. Das ist, glaube ich, der Unterschied. Ob das dann am Ergebnis hinterher den großen Unterschied macht, weiß ich nicht.
Ja, das ist dann doch das Spezielle dabei, die eigene Band auch komplett zu produzieren und Dinge zu hören, die sonst keiner mehr hört. Ja.
Und es kommt natürlich, und es kommt natürlich auch immer so ein bisschen darauf an, was das für Mucke ist. Man muss es natürlich, also ich bin nicht so ein Typ, der alles irgendwie durch ein Preset zieht, sondern ich passe es doch immer der Band an. Und während ich bei Orden Ogan zum Beispiel absoluter Fan davon bin, dass alles 100% gerade drauf gespielt ist, gibt es andere Bands, zu denen das gar nicht passen würde. Ne? Also ich habe jetzt zum Beispiel gerade die aktuelle Asphyx-Platte gemischt und gemastert. Das ist Oldschool Death Metal. Ich bin seit frühesten Kindheitstagen riesen Death Metal Fan. Die meisten Leute glauben das nicht. Die sagen, oh, der Power Metal Typ, wie kann der denn Death Metal hören? Aber da ist es ja zum Beispiel so, dass es da um ganz andere Sachen geht. Es muss nicht perfekt sein. Das darf auch rumpeln an ein paar Stellen und soll es auch. Und da wäre ich im Leben nicht auf die Idee gekommen, da irgendwelche Drumspuren oder Gitarrenriffs gerade zu ziehen. Das muss genauso sein, wie es ist.
Ja. Das neue Asphyx-Album, Necrozeros, ist ja für dich oder für das, was du so produzierst, so ein bisschen der große Stilbruch. Ist das die erste Death-Metal-Scheibe aus deinem Studio?
Nee, also ich habe tatsächlich also bei unbekannteren Bands auch schon mehrere Death-Metal-Sachen gemacht. Tatsächlich ist das so auf der größeren internationalen Bühne so das erste in der Richtung. Und ich bin sehr, sehr froh darüber, weil ich mich sehr, sehr freuen würde, viel mehr irgendwie im härteren Sektor zu produzieren. Es ist halt, ich mag Rhapsody of Fire und Brainstorm zum Beispiel total gerne. Ja, also auch die Leute mag ich sehr gerne. Ich mag auch die Musik gerne. Ich bin aber per se eigentlich selber gar kein Power-Metal-Fan. Also ich setze mich jetzt nicht hin und lege die ganze Zeit irgendwelche Power-Metal-Platten auf. Das ist irgendwie so ein bisschen wie so, ja, weiß ich nicht. Vielleicht habe ich mit Orden Ogan einfach schon genug davon. Ja. Und wie ich vorhin schon sagte, ich habe immer schon gerne Platten gehört, die einfach fett produziert sind. Ich höre viel auch nach Sound. Stehe auf viele Sachen, die Andy Sneap gemacht hat, zum Beispiel, also diese ganzen Thrash-Geschichten, wie jetzt so Testament und Exodus und so weiter. Also ohne den Sound würde ich mir das nicht anhören, aber in Kombination damit macht es halt total Bock. Ich würde viel, also nicht lieber, aber ich würde sehr, sehr gerne irgendwie in diesem Bereich auch ein bisschen mehr machen und vielleicht setzt er dabei so dem einen oder anderen nochmal irgendwie so das Umdenken ein, dass die Leute dann sagen, okay, guck mal, wenn er irgendwie Asphyx macht, dann funktioniert wahrscheinlich alles. Und
ja, guck mal, ist es ein Türöffner. Vielleicht ist es ein Türöffner. Ist auf jeden Fall spannend. Ich wusste bis dahin auch nicht, dass du auch im Death Metal einen Fuß drin hast, beziehungsweise da vielleicht sogar noch mehr zu Hause bist als im Power Metal und dieses echt sehr, 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 sehr starke Album da produziert hast bei dir. Respekt,
ja, das hat ballert schön. Ballert wie Hölle, ne? Das ist genau das, was ich vorhin sagte. Ich habe mir diese kindliche Freude daran habe ich mir wirklich bewahrt, als ich die Platte ins Auto genommen habe, irgendwie da angemacht habe und das drückt dir einfach nur das Grinsen ins Gesicht, weil es so fett geworden ist. Da freue ich mich wie so ein kleines Kind darüber, so wenn das funktioniert, wenn dieser Punkt erreicht ist. Aber es hat auch ein bisschen gedauert. Also wir haben an Gitarren und Bass echt eine Weile gefummelt, bevor es dann wirklich so saß, ja.
Das Auto hast du vorhin auch schon mal erwähnt, da hast du auch den neue Orden Ogan-Test gehört zu Weihnachten. Asphyx offenbar auch. Das Auto ist so ein bisschen deine Testkammer, oder wie ist das?
Immer, Carcheck war es immer schon, wird es immer sein, ja.
Warum das?
Also ich meine, ich höre es auch auf Kopfhörern gegen oder so, aber ich glaube, es liegt einfach daran, dass du irgendeine Art von Consumer-Plattform irgendwie brauchst, auf denen ganz normal regulär Musik gehört wird, um einfach zu gucken, wie der Mix in Anführungsstrichen übersetzt von dem, was du im Studio machst, zu dem, was eigentlich so die Leute da draußen haben. Und manchmal ist es halt so, du kannst halt, jetzt mal als Beispiel, ich versuche es jetzt mal ein bisschen vereinfacht auszudrücken, aber du kannst im Studio den fettesten Bass aller Zeiten mischen, der knallt wie sonst was. Und das klingt im Studio alles super, weil deine Speaker das können. Und dann nimmst du es mit ins Auto und das ist einfach nur noch am Dröhnen. Ja? Sind so Sachen, die man wirklich, also irgendwann lernt man das, damit umzugehen, aber deswegen sind halt gerade diese Carchecks werden immer wichtig sein. Also das werde ich immer tun, ja.
Wo du vom Lernen sprichst, du hast wahrscheinlich auch im Laufe deiner Produzententätigkeit mehr und mehr dazugelernt. Was waren denn so die großen Anfängerfehler, die du vielleicht auch gemacht hast, vor denen du jetzt andere Nachwuchsproduzenten warnen kannst oder einfach einen Schwank aus deiner Jugend erzählen kannst damit?
Es gibt mehrere Sachen, die man wirklich falsch machen kann, also falsch in Anführungsstrichen. Also ich glaube, der kardinale Denkfehler ist am Anfang gewesen, dass ich immer gedacht habe, man kann aus allem alles machen. Und das funktioniert halt einfach nicht. Ich habe einen Kumpel, der mal irgendwann zu mir gesagt hat, Seb, denk immer dran, Musik wird vor dem Mikrofon gemacht. Und es hat ein bisschen gedauert, bis ich verstanden habe, was er damit meint. Es ist tatsächlich so, wenn du eine suboptimale Performance hast, wirst du das niemals so gut zum Klingen bekommen, als wären die Tracks wirklich super gut draufgespielt. Mhm. Es sei denn, du hast halt eine Band wie Asphyx, bei der es auch darum geht, so ein bisschen räudiger zu klingen. Mhm. Oder rauer, wie auch immer, ne, punkig. Das ist ja so ein Punk-Anteil irgendwie teilweise da mit drin. Ja. Und das ist so die eine Sache. Und dann gibt es halt einfach viele, viele, viele kleine Sachen. Also was ich vielleicht am Anfang viel zu wenig gemacht habe, ist irgendwie Referenz gehört. Also ganz am Anfang, das ist eine Sache, die ich wirklich sehr häufig mache, dass ich zwischen meinen Mixen und anderen State-of-the-Art-Produktionen hin und her switch, um zu gucken, wie verhält sich das im Vergleich. Ne? Bin ich zu hell, zu dunkel, zu tief, zu hoch, was auch immer. Und auch noch eine Sache, wo es immer wieder Diskussionen darüber gibt, wo ich auch Top-Producer schon gehört habe, die gesagt haben, es ist kompletter Quatsch und du brauchst es nicht, aber ich würde auch behaupten, Raumakustik ist extrem wichtig. Habe ich am Anfang noch nicht mal davon gewusst, in den ersten Tagen, dass das überhaupt irgendwie ein Ding ist. Mhm. Also irgendwann mischst du halt nur noch gegen deinen Raum, weil du halt irgendwie denkst, der ganze Mix ist bassig, aber der Mix ist gar nicht bassig, sondern dein Raum dröhnt einfach nur, zum Beispiel. Mhm. Ne? Und das sind zum Beispiel so Sachen, da sollte man sich, viele, die anfangen in diesem Bereich entwickeln dieses GAS, das sogenannte Gear Acquiring Syndrome. Die denken halt irgendwie, je mehr teures Equipment sie sich kaufen, desto besser werden sie irgendwie mit ihrem Mixen. Aber das Einzige, was deine Mixe besser macht, ist mehr Mixen. Und es ist wirklich, es ist eine steile Lernkurve, aber man, wenn man das mal 3 Jahre gemacht hat und guckt dann auf die ersten Sachen zurück, denkt man sich, oh Gott, was habe ich damals gemacht? Und der Haupttipp, den ich geben würde, wäre, kauft euch vernünftige Lautsprecher. Du kannst eigentlich fast alles im Rechner machen heutzutage. Alle, die denken, du musst analog, komplett alles analog machen, das ist Quatsch. Also es gibt viele Plugins, die so gut sind, dass ich hier in meiner Studioumgebung, also im Direktvergleich, keinen Unterschied mehr höre. Ob ich jetzt analoges Outboard, von dem ich auch eine Menge Zeug hier rumstehen habe, nutze oder Plugins. Man muss es echt einfach so sagen. Also manche Sachen sind wirklich so gut geworden, dass man da nichts mehr gegen sagen kann. Und deswegen, also die wichtigsten Sachen sind einfach die Raumakustik ein bisschen optimieren. Das geht auch mit wenigen Euros so im DIY. Mhm. Dann eben einigermaßen vernünftige Lautsprecher haben. Da sollte man, also wenn man Geld ausgibt, dann für Lautsprecher.
Mhm. Okay. Was würdest du sagen, wie viel hat dir der Master in Popular Music in Media gebracht und wie viel war es tatsächlich das Selbstmachen, selbst Hand anlegen, selbst Dinge ausprobieren?
Also das Studium, was ich gemacht habe, ist ein sehr umfassendes Studium gewesen mit einem hohen medienwissenschaftlichen Anteil. Mhm. Das heißt, wir hatten zwar auch mit dem Tonmeisterinstitut in Detmold so Kooperationsveranstaltungen und so weiter. Wir hatten aber auch genauso gut Musikjournalismus, Musikrecht, solche Geschichten. Mhm. Das ist jetzt nicht auch Musiklehre. Ja, also das war zum Beispiel vielleicht ganz witzig. Am Anfang hieß es, es werden überhaupt keine Kenntnisse in Musiklehre vorausgesetzt. Ja, und unser Prof war dann so ungefähr in 3 Vorlesungen so auf Oberstufenniveau. Das war sehr witzig für die Leute, die kein Instrument gespielt haben und dann zum ersten Mal gesehen haben, okay, das ist eine Note, das ist ein Notenschlüssel, so geht eine Tonleiter, so bildet man einen Akkord und alle so, Moment, was? aber, also grundsätzlich würde ich sagen, das, was ich hier tue, ist Leidenschaft, ein sehr, 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 sehr großer Anteil der Wille, das zu machen. Also man muss schon Bock haben, sich irgendwie die Nächte um die Ohren zu schlagen und stundenlang hier zu sitzen und das zu machen, weil man das einfach tun möchte, anstatt irgendwie auf der Couch zu sitzen und Netflix zu gucken oder PlayStation zu spielen. Ich spreche mich da auch nicht frei von. Irgendwann gibt es auch diese Zeiten, dass man mal sagen muss, okay, jetzt muss ich auch mal was anderes machen. Aber grundsätzlich kann ich nur sagen, also Leute, die sagen, ich möchte Musikproduzent werden und dann aber lieber PlayStation spielen, die werden es auch nicht werden. Also es ist wie bei allem anderen, du wirst nur gut in Dingen, wenn du das wirklich machen möchtest und es einfach machst. Mhm. Und der Master für das, was ich hier tue, dafür hätte ich ihn nicht gebraucht.
Mhm. Okay, aber es war trotzdem gut für die vielen Hintergründe wahrscheinlich, die gelehrt wurden, auch für den ganzen Bandkosmos rund um Orden Ogern herum wahrscheinlich.
Ja, also geschadet hat es nicht, sagen wir es mal so.
Okay. Gut. Würdest du denn sagen, im Laufe der Zeit, weil du auch meintest, du hast früher vor allem sehr gerne in die Sneak-Produktionen gehört, weil es in die Sneak-Produktionen waren und du wusstest, wie die klingen, hat Seb Levermann auch einen eigenen Sound?
Wird mir so nachgesagt. Ich würde sagen, modern, ohne künstlich zu klingen oder ohne übermäßig künstlich zu klingen, punchy. Und sehr transparent. Also ich habe einen anderen Kollegen, mit dem ich viel zusammen mache, der Dennis Köhne, der früher im Woodhouse-Studio war, bei dem Sigi Ben. Und Dennis ist eher so ein Typ, der macht so viel Punk und so Zeug. Also so Sachen, die so richtig rotzen dürfen auch. Mhm. Und Dennis kriegt immer die Krise, wenn er meine Sachen hört, weil er sagt, das ist alles so aufgeräumt und clean, dass ich es nicht ertragen kann. Und aber so sind halt Geschmäcker unterschiedlich. Und ja, also das wird mir schon so nachgesagt. Ich denke auch, dass meine Sachen mittlerweile vielleicht noch ein Stück weit natürlicher klingen als die Sachen, die sonst so am Markt sind, von Jens Bogren mal abgesehen, der wirklich extrem natürlich klingende Produktionen macht, die ich sehr gut finde. Es ist nicht mein Sound, also ich würde es nicht so drehen, aber ich würde, also wenn man jetzt auf die Großen schielt und sollte sagen, man müsste sich da irgendwo verorten, dann würde ich sagen, ich bin wahrscheinlich so auf halbem Weg irgendwo zwischen Sneap und Jens Bogren, von dem, was ich so von der Klangästhetik versuche hinzubekommen. Aber wie ich gerade auch schon sagte, es liegt auch immer so ein bisschen in der Band. Ja, also es gibt Sachen, die einfach deutlich ausproduzierter besser klingen. Und es gibt auch Bands, die einfach besser klingen, wenn sie deutlich echter klingen nochmal. Mhm. Das muss man sehen. Also bei Brainstorm war das zum Beispiel so eine Sache, das kann ich ja vielleicht mal gerade erzählen.
Ja.
Andy B. Frank, einer der mit weitem Abstand geilsten Sänger in dieser ganzen Szene, unfassbar, unfassbar guter Sänger. Unkaputtbar. Der Typ kommt hier morgens um 10 Uhr rein, singt bis abends um 10 und klingt immer noch genauso. Das habe ich wirklich, also wirklich selten erlebt. Und ich finde, dass bei Andy, also wir haben 2018 diese Midnight Ghost, war das erste Album, was wir zusammen gemacht haben. Und machen jetzt gerade die aktuelle. Und was ich bei Brainstorm immer schon fand, ist, ich als Produzent, ich habe gehört, dass Andy ein geiler Sänger ist, aber ich fand, er ist in den Produktionen, ist das nie so richtig rausgekommen. Also man hat gemerkt, okay, das ist ein guter Sänger, aber er ist nie richtig inszeniert worden, wenn du verstehst, was ich meine. Wir haben also bei Andy dann so eine Herangehensweise gewählt, ihn wie einen Popsänger zu produzieren. Also alles timingmäßig komplett drauf. Viele Nebenstimmen, die aber auch komplett synchron laufen mit der Hauptstimme. So wie man das halt, wie gesagt, bei einem Popsänger irgendwie machen würde, was im Metal eher ungewöhnlich ist. Also poliert bis zum geht nicht mehr, sage ich jetzt einfach mal. Und ich finde, also das Ergebnis ist wirklich klasse. Ne? Also wenn man sich die Midnight Ghost Platte anhört, im Vergleich zur restlichen Brainstorm-Diskografie, ohne jetzt irgendwem da irgendwas Schlechtes unterschieben zu wollen, bloß nicht falsch verstehen. Aber ich fand, so gut klang er halt noch nie. Und das ist zum Beispiel. Was war die Frage?
Ich bin mir sicher, du hast sie beantwortet. Es ist auf jeden Fall auch so eine Glaubensfrage, wie viel man jetzt eigentlich poliert und wie viel nicht. Und wie viel von der tatsächlichen Band und wie viel vom eigenen Stil als Produzent man reinbringt. Das sind, glaube ich, so die Eckpunkte, zwischen denen du dich auch bewegst, oder?
Genau. Ja. Du musst immer gucken, wie viel braucht es jetzt und wie viel wäre zu viel. Das ist richtig, ja. Ja. Das ist aber auch dann das Fingerspitzengefühl einfach, was du mitbringen musst. Das ist auch was Gitarrensound angeht. Also es gibt da irgendwie 1 Milliarde verschiedene Arten und Weisen, einen Gitarrensound zu bauen, auch bei Brainstorm, auch bei Orden Ogern, auch bei Rhapsody of Fire. Ja. Mache ich das fetter, mache ich das kratziger, mache ich das auf diese oder jene Art und Weise. Und nichts davon ist eigentlich so richtig falsch. Wichtig ist halt, dass das Gesamtkonzept hinterher passt. Und Das sind viele, viele kleine Entscheidungen, die dahin führen. Vor vielen Jahren habe ich mal ein Interview gesehen mit Andy Sneap. Ich glaube, das ist auch immer noch online auf YouTube. Da wird er von irgendeinem Typen die ganze Zeit gefragt, welches Mikrofon er für das und das benutzt. Welches Mikrofon benutzt du für Overheads? Welches Mikrofon benutzt du für Gitarrenamps und wie auch immer. Und Andy Sneap ist irgendwann schon echt so ein bisschen genervt, weil er fast immer das Gleiche sagt und sagt irgendwie, ja, ich benutze immer das, was gerade am besten passt, wo ich denke, das macht jetzt den Job am besten. Und ich habe mich, als ich das früher gesehen habe, auch so ein bisschen verarscht gefühlt. Und habe gesagt, oh, der will bestimmt seine Business Secrets irgendwie nicht herausgeben. Und heutzutage verstehe ich das. Und es ist halt genau die gleiche Antwort, die ich auch geben würde. Ja, es ist halt das, was am besten passt. Du musst halt gucken, was du denkst, was dafür für den Job das richtige Tool ist.
Verflixt, weil in die Richtung wollte ich jetzt tatsächlich auch fragen. Welches Gear benutzt du denn? Du hast ja schon gesagt, so ganz viel brauchst du auch nicht mehr, weil vieles im Computer mittlerweile einfach nachgebaut werden kann. Aber was ist denn so das Zeug, das man im Studio findet?
Also, es gibt ein paar Sachen, ohne die ich nicht könnte. Ich habe, bei mir läuft alles auf dem Mac und alles mit Originalsoftware. Ich bin absoluter Cubase-Jünger. Hab aber alles durch. Also Logic, Pro Tools, alles mal irgendwie benutzt. Ich finde aber Cubase ist mit weitem Abstand beste DAW, die es gibt. Ich könnte auf keinen Fall ohne meine Speaker. Ich habe die Barefoot Micromain 27. Meiner Meinung nach, also das ist für mich, ich habe lange rumgesucht nach den perfekten Studio-Speakern und diesen absolute Offenbarung gewesen. Also als ich das erste Mal über die gehört habe, habe ich gedacht, ich habe in meinem Leben noch nie so Musik gehört. Und ja, also unfassbar detailliert. Du hörst, keine Ahnung, wenn ich mir das, ich habe mir eine der ersten Sachen, die ich darauf gehört habe, war das schwarze Album von Metallica. Und das erste, was ich wahrgenommen habe, ist, dass ein Set But True, so ein kleines, so ein Shaker-Ei mitläuft. So. Ich habe gedacht, ohne Quatsch, ich habe dieses Album 1 Milliarde Mal gehört, ich habe das noch nie gehört. Achte mal drauf. Wenn es jetzt, wo du es weißt, vielleicht, wenn du ganz genau hinhörst, hörst du es vielleicht auch irgendwo anders drauf, aber das
auch. Da habe ich was zu tun, ja.
Ja, sprang es mir auf jeden Fall ins Ohr. Also ohne die könnte ich nicht. Was Interfaces angeht, ich habe von Universal Audio die Apollo-Serie und da denke ich auch, also gerade in Kombination mit den Plugins, die Universal Audio machen, das ist halt auch einfach echt das Beste am Markt. Und ich sag mal so, also wenn ich meinen iMac habe, die Speaker, ein bisschen vernünftige Raumakustik und meine Apollos, dann lässt sich damit schon viel bewegen. Ich habe hier eine Menge Outboard rumstehen, aber ich muss tatsächlich sagen, ich nutze leider nicht so viel davon im Moment, wie ich das gerne tue. Also eine der allerwichtigsten Sachen ist halt irgendwie Recall. Ich springe halt sehr, sehr oft zwischen vielen Projekten gleichzeitig hin und her. Also erstmal brauchst du halt für analoges Outboard, musst du halt immer alles in Echtzeit durchlaufen lassen, während du wie bei einem Plugin einfach sagen kannst, klick, ne, gerendert, fertig. Mhm. Und das, was ich dann bei analogem Outboard tun würde, ist dann, wenn würde ich quasi die Spuren darüber reampen. Also wenn ich der Meinung bin, ich muss jetzt die Vocals unbedingt über meinen 1176 Hardware-Kompressor machen oder meine Voxbox laufen lassen oder wie auch immer, oder immer bei meinen, ich habe noch Bricasti M7 zum Beispiel als Hallgerät, der irgendwie super geil ist für sowas, dann würde ich die Sachen darüber laufen lassen, aber zurück in die in Cubase recorden, sodass ich das danach nicht mehr wieder analog nutzen muss, sondern die Spuren halt quasi aufgenommen habe durch das analoge Equipment. Das passiert, aber tatsächlich, ich habe dir vorhin schon in einem anderen Zusammenhang gesagt, ich bin eher so ein wissenschaftlicher Typ. Und ich lasse mich nicht von irgendwelchen Knöpfen oder irgendwie, also gerade im Audiobereich, pro Audiobereich ist Voodoo echt stark. Das ist ganz vorne mit dabei. Leute glauben immer, dass Dinge, also Qualitätsvermutungseffekt, ne, je teurer, desto besser. Das ist schon mal grundsätzlich falsch. Dann auch je analoger, desto besser, ist auch nicht unbedingt richtig. Und Dinge, die ich mache, ist also im Zweifelsfall mache ich mir selber einen Blindtest fertig mit mehreren identischen Spuren und höre dann die Sachen blind gegeneinander. Und wenn ich dann irgendwas unterscheiden kann, was deutlich besser klingt, dann gucke ich halt, was das jetzt war. Und gehe dann damit, aber wenn man ganz ehrlich ist, und das ist, was viele Leute nicht zu sich selber sind, wenn man ganz ehrlich ist, spielt es ganz oft keine Rolle. Das ist im 0, irgendwas Prozentbereich, dass sich Sachen unterscheiden. Es wird auch über diesen Camper-Profiling-Amp irgendwie so abgehatet manchmal. Es ist wirklich so, wenn du ein gutes Profil, also wenn du ein eigenes Profil erstellst und machst das wirklich gut, ist es fast nicht zu unterscheiden von dem M-Sound. Es gibt immer einen marginalen Unterschied, aber ob das im Mix irgendeine Relevanz hat, wage ich zu bezweifeln. So.
Okay.
Und dafür kannst du natürlich dann irgendwie deinen perfekten M-Sound einstellen, kannst ihn das ganze Rig quasi auf dem Camper speichern, kannst den mitnehmen und irgendwo zu Hause weiter aufnehmen. Ist doch geil.
Okay. Auf jeden Fall. Wunderbar. Das war jetzt auch sehr speziell, sehr technisch. Ich konnte nicht bei allem folgen, aber ich bin mir sicher, viele Hörer werden fleißig mitgeschrieben haben und exakt wissen, wie sie jetzt ihr Studio zu Hause einrichten sollen. Man kann sich aber auch einfach bei dir einbuchen. Du hast schon gesagt, du kannst doch Aufträge ablehnen. Ein Luxusgut. Du hast es zu tun, das ist wunderbar. Trotzdem, Bands können zu dir kommen. Was sollen sie aber mitbringen?
Das Allerwichtigste für mich ist die Motivation, eine geile Platte zu machen. Wenn das nicht gegeben ist, dann brauchen wir gar nicht weiterreden. Das ist wirklich für mich das Allerwichtigste. Auch die extra Meile gehen zu mir. Ich habe ja zum Beispiel letztens eine Band gehabt, bei denen habe ich angefangen zu mischen und dann gemerkt, dass die Gitarren und die Bassspuren einfach nicht gut genug gewesen wären, um da ein richtig geiles Ergebnis rauszuholen. Und die Band hat sich tatsächlich hingesetzt, hat alles nochmal neu aufgenommen. Das ist das, was ich meine. Dieses Mindset muss man mitbringen. Ich finde, das muss man mal grundsätzlich mitbringen, wenn man sagt, man möchte irgendwie was erreichen in diesem Bereich. Das ist ja das, was ich vorhin zu der Orden-Ungarn-Platte auch sagte. Am Anfang steht immer das Produkt, also die Platte. Du kannst, wenn das Album Schrott ist, werden das auch die Leute nicht gut finden. Deswegen ist das halt einfach das, was irgendwie ganz am Anfang immer da stehen muss. Du kannst irgendwie so viel Werbebudget in irgendwas reinpacken, wie du willst. Wenn das Produkt Müll ist, ist es Müll. Deswegen würde ich sagen, das ist das Wichtigste. Ansonsten freue ich mich immer über jede Anfrage. Ich gucke mir das auch alles immer an, auch gewissenhaft an, wenn gerade auch schon Sachen vorhanden sind. Ich muss tatsächlich sagen, ich nehme eigentlich ein bisschen Abstand von so Bands, die so ihr erstes Album irgendwie immer machen. Es sei denn, sie waren in anderen Bands und haben schon Platten gemacht vorher. Aber da ist dann oft so, dass dann so die Erwartungshaltung einfach mit der Realität nicht übereingehen. Also man muss schon ein bisschen Erfahrung mitbringen, um zu verstehen, was ist eigentlich möglich und was nicht und woran liegen bestimmte Dinge. Weil du kannst halt, also ich meine, Ich habe mir halt im Laufe der Zeit halt echt eine Menge Fähigkeiten angeeignet, aber du bist trotzdem kein Zauberer. Also du kannst nicht aus allem alles machen, das war das, was ich vorhin meinte. Also irgendwo sind da natürlicherweise Grenzen gesetzt.
Ja, aber ein gewisses Level an Professionalität, erste Erfahrung und schon hat man Chancen im Green Man Studio, wie es heißt, wenn ich richtig informiert bin, klingeln zu dürfen. Wer... Genau. Soll denn noch bei dir klingeln, wenn Gaspi schon auf deinen Anruf geantwortet hat, gewartet hat, auf wessen Anruf wartest du?
Ja, Firewind, das wäre schon mal geil. Firewind wäre schon mal geil. Da würde ich gerne mal mit weitermachen. Und ansonsten, wie schon gesagt, also alles, was so im generell im Metal-Bereich, ich kann mit sehr, sehr vielem was anfangen, zumindest aus einem professionellen Standpunkt des Produzenten oder des Toningenieurs gesehen. Ja, also ich habe mit Sicherheit genauso viel Spaß dran, irgendwie mit einer Mittelalter-Band zu arbeiten. Es kann Death Metal sein, es kann Grindcore sein, es kann Thrash Metal sein. Das ist mir, wie ich schon sagte, mir macht's halt Bock, geile Platten zu machen. Und ich bin da genremäßig nicht limitiert. Ich liebe auch Herausforderungen. Also ich mag es auch, wenn eine Band mal was ganz anderes irgendwie machen will und sagt, okay, wir haben jetzt diese und jene Version und glaubst du, wir kommen dahin. Und das macht halt auch insbesondere Spaß. Also statt irgendwie immer nur das Gleiche so komplett zu machen. Ja, mach mal, dass das so klingt wie das, was du da schon mal gemacht hast.
So. Also Dubstep, Mittelalter, Metal-Bands, meldet euch. Ihr wisst wo.
Ich bin dabei.
Wunderbar, wunderbar. Gut, wunderbar. Dann bedanke ich mich für das sehr ausführliche, sehr spaßige, sehr lehrreiche Gespräch. Hat mir viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch.
Ja, klar, danke. Cool, dass ich da sein
durfte. Wünsche ganz viel Erfolg mit dem neuen Album und hoffe, es bald auf Tour auch erleben zu dürfen. Tour-Dates habt ihr. Ob sie stattfinden können, man weiß es dieser Tage immer nicht. Ich drücke die Daumen.
Ja, das ist auch so ein Ding, ne? Also die die eigentlich zum eigentlichen Release, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, wäre ja eigentlich geplant gewesen, Orden Ogre Gravedigger Rage.
Ja.
Ist natürlich auch echt ein super geiles Paket gewesen. Also wir hatten, also glaube ich, im Dezember 2019 den Vorverkauf gestartet.
Aha.
Und hatten Ende Januar in Oberhausen, glaube ich, schon fast 500 Tickets. Also das wäre richtig geil geworden. Und also was ich geil finde an Orden Ogern, mal so ganz objektiv gesehen, ist irgendwie, wir können halt irgendwie so ein oldschooliges, traditionelles Paket genauso machen, wie das wir jetzt mit Brothers of Metal und Windrose irgendwie losziehen. Das ist wirklich geil, nicht so komplett verortet zu sein in irgendeiner Ecke.
Ja, und das liegt wahrscheinlich auch daran, einerseits der relativ moderne Sound, andererseits das traditionelle Songwriting. Damit seid ihr zwischen die Generationen verortet sozusagen.
Ja, aber ich glaube, also mal unter uns, ich denke mal, dieses Jahr wird wahrscheinlich, also ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Jahr irgendwas funktioniert, auch die Festivals nicht. Das ist nur meine persönliche Einschätzung, aber ich glaube nicht, dass dieses Jahr irgendwas passiert. Und Februar nächstes Jahr schon ein bisschen mehr Durchseuchung da ist, wenn dann endlich die Impfen mal alle vernünftig ausgerollt sind, könnte funktionieren. Also könnte ich mir gut vorstellen, dass das dann wieder geht. Ja, dann ist halt nur die Frage, wie viel von der Kaufkraft der Bevölkerung noch übrig ist, ja, wenn alle irgendwie pleite sind oder ihre Firmen pleite sind.
Ja, dann wieder konnten viele auch kein Geld ausgeben, konnten nicht auf Touren, konnten nicht auf Konzerte, konnten nicht auf Festivals, vielleicht sind da noch ein paar Orden-Ogern-Tickets drin.
Maybe,
wir können es hoffen. Zu hoffen ist es, zu wünschen wäre es euch, zu wünschen wäre es den Fans auf jeden Fall. Wir werden uns auf jeden Fall auf den Bühnen des Landes, der Republik wiedersehen. Dann bedanke ich mich sehr herzlich.
Ich mich auch.
Einen wunderbaren Abend. Dito, alles Gute mit dem Album. Und bis bald hoffentlich.
Jo, danke. Bis denn.
Jo, bis dann. Mach's gut. Tschüss.
Ciao.
Ja, das war das ausführliche Gespräch mit Seb Lebermann. Vor allem über sein Leben und Schaffen als Produzent. Denn wie gesagt, die große Geschichte zum Album mit vielen Details zu den Songs findet ihr in unserer nächsten Ausgabe, die am Mittwoch erscheint. Spannend finde ich ja tatsächlich, dass Seb so, dass er der große Death-Metal-Fan ist. Ist total feiert, das letzte Asphyx-Album produziert haben zu dürfen und jetzt richtig Bock hat, dass noch mehr Death-Metal-Bands auch in sein Studio kommen und sich produzieren lassen. Also sucht seinen Kontakt, lasst euch produzieren, meldet euch bei ihm. Nicht immer nur Power-Metal, Seb will es auch mal wieder krachen lassen.
Er will es mal ordentlich hart haben.
Wer möchte das nicht? Wir sind wieder ordentlich hart am Start am 19.03.
Das denkst du?
Das denke ich. Mal gucken, was bis dahin in der Welt passiert mit uns.
Und dann diesmal wieder mit einem Gast, der noch eine Überraschung ist.
Außer vielleicht.
Außer vielleicht. Wer könnte es sein? Sollte es Sir Robert sein?
Ich glaube, nach dem Hass, den wir in dieser Folge produziert haben, wird sich sowieso mal herausstellen, ob wir nochmal vors Mikrofon gelassen werden. Die Spannung steigt mit jeder Folge.
Ich glaube, es wird schwierig. Aber ganz ehrlich, ich könnte ja vielleicht mal meine Kumpels von Hämatom fragen, ob die Bock haben.
Die haben bestimmt Bock.
Meinst du?
Mit Sicherheit. Wir haben eine lange Liste von Leuten, die wir noch fragen wollen. Von daher...
Oh. Ich kann mich aber nicht entscheiden. Ost, West, Süd oder Nord?
Vielleicht ziehen wir es einen ganzen Monat lang durch. Jeden Freitag eine andere Himmelsrichtung.
Jeden Freitag in eine andere Himmelsrichtung. Ja, das ist ja der typisch für die Typen von Metal Hammer. Wie der Wind halt sich dreht, wollen sie immer in eine andere Himmelsrichtung.
So sind wir beim Axel Sprenger Verlag.
Axel Sprenger. In diesem Sinne, die untruen Fickpuppen vom Axel Sprenger Verlag sagen mal ein weiteres Mal...
Maximum Metal.
Gute Nacht, freundlich bleiben.
Und trink nicht so viel.